die Tatsache, dass jeder in Griechenland weiß, dass Rom letztlich der Entscheider ist, weil es militärisch einfach dominiert und jede Angst vor einem erneuten Krieg mit Rom hat, das gepaart mit der vollkommen mangelnden Bereitschaft der Römer, wirklich aktiv in die Regierung oder in die Situation im Osten einzugreifen, führt zu einer sehr chaotischen Situation, in der letztlich alle sich schlecht behandelt fühlen, inklusive auch sich schlecht behandelt fühlen von Rom. Die einen, weil Rom sagt, ihr habt nicht recht, die anderen haben recht, gebt ihnen das zurück. Und die anderen, weil Rom zwar sagt, ja, ihr habt recht, die anderen sollen euch das zurückgeben, aber wir helfen euch nicht. Also am Ende hat jeder die Nase voll von Rom. Und das merkt man dann auch, wenn wir über den dritten makedonischen Krieg reden werden. Es gibt ein sehr, sehr großes Ressentiment gegen diese römische Nichtherrschaft, die sich dann auch eben in Unterstützung für die Makedonen ausdrücken wird.
Mit dieser Folge setzen Christian Rollinger und ich unsere Besprechung der Geschichte der Römischen Republik fort und schauen auf das frühe 2. Jahrhundert vor Christus. Die letzten Folgen fanden in und um Griechenland bzw. Makedonien statt, deswegen steigen wir erst einmal damit ein, zu schauen, was zeitgleich sonst noch so im Umfeld Roms geschah. Dann blicken wir wieder in den Osten und schauen uns an, was nach dem Frieden von Apameia und dem Ende des römisch-syrischen Kriegs passierte. Denn in den nächsten Jahrzehnten bleibt es nicht friedlich. Und der dritte römisch-makedonische Krieg wird unsere Folge abschließen, nachdem die Römer bei Pydna die makedonischen Phalanxen besiegten. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare, sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Entweder durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. Ich hatte schon lange nicht mehr meinen UnterstützerInnen gedankt, das sei hiermit dann nachgeholt. Für Einzelspenden danke ich Christoph, Maxi, Emanuel, Jörg, Konstanze, Jakob sowie einer anonymen Person. Danke an Anne und nun auch an Henry und Christina für die Abos bei Ko-fi und danke meinen aktuell 29 AbonnentInnen bei Steady. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten ist. Wichtig ist dabei natürlich vor allem die davorliegende Folge zum römisch-syrischen Krieg, aber auch die in Zukunft erscheinenden Folgen, etwa zum Ende Makedoniens, werden in dieser Liste erscheinen, sobald sie publiziert sind. Und damit genug der Vorrede, los geht's mit der Folge. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem April 2026.
Ganz viel von dem, was die römische Geschichte auf dem Bereich von dem, was wir heute die Außenpolitik nennen würden, betrifft in dieser Zeit, sind im Grunde, wenn man so will, Nacherscheinungen oder Konsequenzen oder sind zumindest verbunden mit dem Zweiten Punischen Krieg. Bevor wir also über Griechenland sprechen, einmal kurz einen Blick sozusagen, um das Bild vorzubereiten, ein Blick, was Rom sonst so macht, da sind vor allem zwei Dinge zu nennen, nämlich zum einen die schon mehr als beginnende, also schon die sich gut in Bewegung befindende Eroberung von Norditalien, ist sicherlich eines davon. Man hatte nicht vergessen, dass auf Seiten Hannibals immer in den ganzen Jahren des Zweiten Punischen Krieges auch gallische Stämme sich bereitwillig eben auf seine Seite geschlagen haben und mit ihm gekämpft haben. Und diese gallischen Stämme sind, teilweise konnte er die rekrutieren in Spanien, also keltiberische Stämme, teilweise in Südfrankreich, dem was heute Südfrankreich ist. Aber vor allem konnte er in Norditalien, was ja größtenteils gallisch besiedelt war und nicht italisch oder römisch oder latinisch besiedelt war, konnte er Hilfstruppen rekrutieren, konnte er Verbündete gewinnen. Und die Bereitfähigkeit, mit der sich diese norditalischen gallischen Stämme auf seine Seite geschlagen haben, das hat Rom nicht vergessen. Und im Grunde parallel zu dem, was wir schon besprochen haben, nämlich zu diesem Zweiten Makedonischen Krieg und zu dem römisch-syrischen Krieg, parallel dazu finden auch immer wieder Feldzüge statt in Norditalien, um eben das, was heute so die Po-Ebene ist und das, was Piemont und Ligurien und Venetien, also ganz Norditalien bis zu den Alpen, zwischen Po und den Alpen. Das bleibt auch immer so die traditionelle Grenze dieser neu eingerichteten Provinz dann. Spätestens mit dem Sieg von Scipio Narsica, einem Verwandten des Scipio Africanus, über die Boier im Jahr 191, war die Eroberung dieses Gebietes noch nicht ganz abgeschlossen, aber sie zeichnete sich unvermeidlich ab. Also es ging erkennbar in diese Richtung. Man kämpfte vor allem noch in Ligurien in den kommenden Jahren, da gab es mehr Widerstand oder beziehungsweise da musste die Herrschaft erstmal etabliert werden. Ligurien ist die Gegend so zwischen Genua und Nizza ungefähr. Und dieses ganze Gebiet, also wie gesagt, zwischen Ligurien und Venetien sollte dann anschließend als Provinz eingerichtet werden, nämlich als Gallia Cisalpina, also das diesseitige Gallien. Diesseitig meint diese Seite der Alpen von Rom aus gesehen. Und die zweite gallische Provinz sollte dann ungefähr ein halbes Jahrhundert später eingerichtet werden. Das ist dann das, was heute Südfrankreich ist. Das ist dann die Gallia Transalpina, also das Gallien jenseits der Alpen. Das ist also der eine Prozess. Also man versucht so eine Flurbereinigung in Norditalien, um zu verhindern, dass noch einmal eine Situation entsteht, in der ein äußerer Feind dort rekrutieren kann. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist sowieso die traditionelle, fast schon kollektiv memoriale Angst der Römer vor den Kelten. Also wenn wir nochmal ans 4. Jahrhundert denken und an den Galliersturm, den Keltensturm, die Eroberung Roms, die Plünderung Roms durch Brennus. Seit dieser Zeit gibt es eben diese Ressentiments gegen die Gallier. Es gibt den Metus Gallicus, also die Furcht, die sprichwörtliche Furcht der Römer vor den Galliern. Das alles spielt da auch mit rein. Man hat eben jetzt lange geduldet, dass im Norden von Italien gallische Stämme siedeln und mächtig werden. Und das war man jetzt nach den Erfahrungen im Hannibalinischen Krieg zu dulden nicht mehr bereit. Und deswegen hat man dort so eine Art strategischer Flurbereinigung gemacht. Das sollte immer noch wieder in den nächsten Jahrzehnten, im Grunde bis ins erste Jahrhundert vor Christus, gab es da immer noch gelegentlich Probleme, nach denen man gucken sollte. Aber im Grunde seit eben den frühen Jahrzehnten des zweiten Jahrhunderts vor Christus war das provinzialisiert, eben als Gallia Cisalpina. Der zweite große Bereich, in dem die Römer tätig werden, ist Spanien. Oder beziehungsweise ich sollte sagen Hispanien. Dort hatte man zwar im Zweiten Punischen Krieg die bakidische Herrschaft, also die karthagische Herrschaft, die personifiziert war durch die Dynastie der Bakiden, der auch Hannibal angehörte. Die bakidische Herrschaft hatte man beseitigt und das Land von Karthago übernommen. Aber, und das ist so ein bisschen so der rote Faden durch die römische Politik dieser Zeit, man hatte scheinbar keinen wirklichen Plan, was man damit eigentlich machen wollte. Der spätere Scipio Africanus hatte 206 den entscheidenden Sieg in der Schlacht bei Ilipa errungen, der eben sozusagen die bakidische Herrschaft beendet hatte. Und zwischen Ilipa und bis nach Zama, also 202, 201, also bis zum Ende dieses Krieges, hatte Rom zwar immer noch Armeen in Hispanien, aber das waren kleinere Armeen, also es war immer so zwei Legionen, soweit wir das wissen, die dort stationiert waren, die dazu dienten, mögliche karthagische Gegenangriffe abzuwehren und eben allgemein dafür zu sorgen, dass die Gegner dieses Land, diese Region nicht wieder für sich in Beschlag nehmen konnten. Aber es fand keine sofortige Provinzialisierung statt. Also man hatte das Land, wenn man so will, in Anführungszeichen befreit oder erobert. Man wusste aber nicht so wirklich, was man damit anfangen sollte. Und bezeichnenderweise haben die Römer dann auch nach dem Sieg bei Zama und nach dem Ende des Zweiten Punischen Krieges die Truppenanzahl in Hispanien deutlich reduziert. Und der Senat hat darüber hinaus allerdings keine Regelung getroffen, die irgendwie die Situation klären würde. Das heißt, immer noch keine Provinzialisierung um 200 herum. Und eigentlich auch, wir haben natürlich jetzt nicht die super Quellen für diese Zeit, aber nichts daran deutet darauf hin, dass es eine Art von römischer Strategie gegeben hätte, die genau wusste, was man jetzt mit Hispanien machen wollte. Das endet, also es ist ein diffuses Bild so ein bisschen. Man hat irgendwie das Gefühl, dass Rom etwas planlos agiert. Vielleicht auch, weil man noch andere Probleme hat, nämlich also in der Zeit des Punischen Krieges eben natürlich noch Hannibal und in der Zeit unmittelbar nach dem Punischen Krieg quasi sofort dann den ersten Krieg gegen Philipp V. von Makedonien. Aber insgesamt ist Rom hier die ersten fast 10 Jahre, wo es über Spanien quasi herrschen könnte, eher unorganisiert. Und das ändert sich tatsächlich im Jahr 197 erst. Dann werden zwei Provinzen in Spanien eingerichtet, nämlich Hispania Citerior und Hispania Ulterior. Also das auch hier wieder wie Transalpina und Cisalpina. Also Citerior heißt das nähere Spanien und Ulterior heißt das hintere Spanien. Geografisch natürlich immer von Rom aus gesehen. Diese beiden Provinzen wurden 197 eingerichtet. Aber es ist wichtig, dass man sich klar macht, was Provinz für die Römer eigentlich immer heißt und vor allem, was es zu diesem Zeitpunkt heißt. Wir haben mit Provinz assoziieren wir immer ein bisschen so ein festgelegtes Territorium, über das ein römischer Statthalter herrscht. Also wie zum Beispiel die Insel Sizilien, die erste Provinz jenseits des italischen Festlandes oder die Provinz Spanien eben oder später die Provinz Asia. Das sind also so festgelegte Territorien. Da haben wir einen Statthalter, der steht stellvertretend für den römischen Senat und der herrscht dann so darüber. Das ist aber ein bisschen so eine anachronistische Sichtweise oder zumindest ist es eine Sichtweise, die eine Erweiterung des eigentlichen Begriffes ist. Eine Provincia auf Lateinisch ist kein Territorium ursprünglich, sondern eine Verwaltungsaufgabe. Das heißt, die Provincia ist etwas, was man Magistraten wie den Konsuln oder den Prätoren zuweist. Und diese Provincia kann sein, über ein bestimmtes Territorium zu herrschen. Sie kann aber auch sein, einen bestimmten Krieg zu führen, der von einem Territorium losgelöst ist. Sie kann sogar sein, das ist so ein Beispiel aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, als man, ich greife ein bisschen vor, aber als man Caesars Karriere ausbremsen wollte, so ein bisschen, hat man ihm für die Zeit nach seinem Konsulat die Provinz, also die Provincia, die Aufgabe zugewiesen, sich um die Wälder und Triften und Fluren Italiens zu kümmern. Also nicht eine Region zu verwalten als Statthalter, nicht einen Krieg zu führen, sondern im Grunde der Chefförster Italiens zu sein. Das war natürlich genauso gedacht, um seine Karriere zu bremsen oder zu beenden. Das alles nur, um zu zeigen und zu illustrieren, Provincia im Sinne von einem Territorium ist etwas, was sich erst herausentwickelt und eigentlich erst zur Zeit des römischen Kaisertums wirklich so verwendet wird. Das heißt, wenn ich jetzt sage, dass 197 zwei spanische Provinzen begründet werden, dann heißt das nicht unbedingt, dass jetzt sozusagen wie auf der imaginären Landkarte jetzt Spanien ist rot eingefärbt, weil es jetzt römisch ist. Zum einen, weil das für ganz Spanien überhaupt nicht zutrifft, sondern nur für Teile Spaniens, auch wie das bakridische Spanien auch nie die gesamte Halbinsel beherrscht hatte, sondern eigentlich immer nur die Ostküste und ein bisschen ins Land einwärts. Es heißt aber auch sozusagen, also es ist losgelöst vom Territorium, es ist nicht das ganze Spanien und es ist vor allem erstmal nur ein Verantwortungsbereich für Beamte. Das Problem mit Spanien ist nämlich, dass Rom die nächsten 60 Jahre mindestens erfolgreich versuchen wird, in Rom die römische Herrschaft in Spanien tatsächlich fest zu etablieren. Rom wird einen sehr langwierigen und sehr kostspieligen, sowohl was Geld wie auch was Soldaten angeht, Krieg führen, um diese Gebiete dann endgültig in Provinzen, so wie wir es verstehen, zu verwandeln. Dieser Krieg wird aber Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Und damit sind zwei Probleme assoziiert oder zwei Fragen auch assoziiert. Die erste Frage ist, wieso machen sie das? Und die zweite Frage ist, was bedeutet das für die Entwicklung des Römischen Reiches und für die Entwicklung der Römischen Republik, weil es da ganz interessante Verbindungen gibt. Die Frage, wieso sie es machen, können wir letztlich nicht wirklich beantworten. Also es scheint, weil wir einfach nicht die Quellen dazu haben, es scheint nicht so zu sein, dass von Anfang an die Aussicht bestand, Spanien als neue Provinz einzurichten. Das kann man daran festmachen, dass es, wie gesagt, diese 10 Jahre Periode gab, in der Rom offensichtlich keinen Plan hatte, was man machte, außer dass die Karthager es nicht haben sollten. Das ist sicherlich der primäre Aspekt, also das primäre Ziel gewesen, den Karthagern im Krieg diese an Mineralien reiche Provinz wegzunehmen, aber noch nicht unbedingt sie zu dem römischen Herrschaftsbereich hinzuzufügen. Wieso Rom dann trotzdem eingreift, obwohl es das vielleicht gar nicht will, ist eine offene Frage in der Forschung. Die beste Vermutung, die ich kenne, ist, dass man davon ausgeht, dass in der Zeit, in der Scipio zunächst, also Scipios Vater und dann Scipio Africanus selbst, in Hispanien Krieg geführt hat gegen Karthago, hat er ja Beziehungen begründet mit verschiedenen keltiberischen Stämmen und Gemeinwesen in Hispanien und sein Sohn dann auch. Diese Beziehungen sind Bündnisse, Allianzen gegen Karthago oder wo es eben darum geht, dass Rom sozusagen dort Verbündete findet. Und das ist dann das, was die Römer eine Fides-Beziehung nennen. Also die außenpolitischen Verflechtungen für Rom werden immer an Kategorien gefasst, die eigentlich der römischen Gesellschaftsgeschichte entstammen, die sozusagen Ideale transportieren, die der römische Adel hat. Das heißt, befreundete Nationen sind offiziell Amici des römischen Volkes, also Freunde des römischen Volkes, und Freundschaft, Amicitia, ist eine Beziehung, die durch sehr strenge Regeln in Rom geregelt wird. Und das wichtigste Konzept dahinter ist die Fides. Man übersetzt es meistens mit Treue oder Vertrauen. Das ist aber nur eine sehr rudimentäre Übersetzung, weil der Begriff sehr, sehr viele andere Dimensionen noch hat. Jedenfalls sind diese Fides-Beziehungen sind beidseitig. Das heißt, wenn Rom ein solches Bündnis eingeht, geht auch Rom Verpflichtungen mit ein, diesem Bündnispartner beizustehen. Und wahrscheinlich ist es einfach so, dass durch diese beginnende Vermischung oder diese beginnende Vernetzung von Rom und keltiberischen Gemeinwesen in Hispanien Rom hineingezogen wird. Also wenn dann zum Beispiel ein Verbündeter Rom um Hilfe bittet beim Kampf gegen ein anderes hispanisches Gemeinwesen, muss Rom dann als guter Freund dieses Gemeinwesens auch helfen. Und dann beginnt sozusagen Rom immer mehr hineingezogen zu werden in diese hispanische Situation. Und am Ende dieser Entwicklung steht dann eben die Einsicht, okay, also beziehungsweise vielleicht noch nicht mal die Einsicht im Sinne eines Planes, aber am Ende dieser Entwicklung steht dann eben das Phänomen, dass Rom dadurch, dass es immer wieder Kriege geführt hat in Hispanien, vielleicht um etwas zu erobern, aber vielleicht auch um einfach Verbündete zu schützen oder die zu unterstützen, dass Rom am Ende, weil es eben die ganze Zeit siegt, nicht entscheidend siegt, aber doch siegt meistens in der Regel, dass da eben ein Gebiet entsteht, was unter römischer Herrschaft und unter römischer Verantwortung steht. Und das entwickelt sich dann eben zu diesen territorialen Einheiten Hispania Citerior und Ulterior. Das heißt also, man würde fast sagen, Rom wird nolens volens hineingezogen in diese spanischen Sachen und man richtet diese Provinzen ein, weil es eben dazu kommt. Nicht, dass es da einen großen Masterplan gegeben hätte, dass wir jetzt und wir als Römer jetzt unbedingt Spanien brauchen. Auch nicht, weil, obwohl Spanien reich an Silber und Metall, an Silber und Gold und Blei ist zum Beispiel, aber einfach, es entsteht eine Provinz dort als Folge der Einmischung Roms in hispanische Verhältnisse. Das ist wahrscheinlich auch die Sicht, die die Römer gerne vertreten hätten, mal abgesehen davon, weil in Rom kursiert immer das Wort, Cicero hat es mal so zusammengefasst, das römische Imperium ist gewachsen und entstanden dadurch, dass Rom Kriege geführt hat, entweder zur Verteidigung oder zur Verteidigung seiner Bundesgenossen. Das ist wie jeder gute politische Satz nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Also da steckt schon ein Kern Wahrheit drin und in Hispanien könnte man das wahrscheinlich exemplarisch gut festmachen. Die römische Expansion in Hispanien ist allerdings nichts, was schnell erfolgreich ist, sondern Rom führt da tatsächlich einen sehr langen Krieg, der auch sehr kostspielig ist. Und ein Krieg, der es eben auch nötig macht, die Innenpolitik oder der Konsequenzen hat für die römische Innenpolitik, sagen wir es so. Denn wenn man zwei neue Provinciae einrichtet, also zwei neue Verwaltungssprengel oder Verantwortungsbereiche, dann braucht man auch Leute, die diese Verantwortungsbereiche administrieren. Und Provinciae sind reserviert für Beamte mit Imperium, also mit der Befugnis, römische Soldaten befehligen zu dürfen. Das sind zwei Ämter, nämlich das Konsulat und die Prätur. Von den Konsuln haben wir in dieser Zeit schon klassischerweise zwei, die jedes Jahr gewählt werden. Und bei der Prätur, das ist das nächsthohe Amt mit Imperium eben, haben wir zu diesem Zeitpunkt vier Prätoren, die eigentlich rechtsprechende Aufgaben haben, auch in Rom selbst. Aber weil sie eben mit Imperium versehen sind, können sie auch zur Verwaltung von Provinzen eingesetzt werden, zur Kriegsführung und so weiter. Man schafft also jetzt zwei neue Provinciae, man hat aber nicht genug Beamte, um jede Provinz dann quasi zu besetzen. Also schafft man zwei neue Beamte. Nämlich man erhöht für die zwei spanischen Provinzen die Zahl der Prätoren von 4 auf 6. Und das ist natürlich interessant, weil es sozusagen ein schönes Beispiel dafür ist, wie diese Expansion im Äußeren dazu führt, dass sich der römische Staat weiterentwickelt, beziehungsweise es zeigt die Probleme auf, die der römische Staat perspektivisch kriegen wird, wenn er versucht, mit den Verfassungsnormen eines italischen Stadtstaates ein Reich zu regieren, was das ganze Imperium, was das ganze Mittelmeergebiet umspannt. Hispanien ist damit so in gewisser Hinsicht so ein Vorbote einer Krise. Also das, was man später die Krise der Republik nennt, ist ja vor allem eine innenpolitische Krise, eine Krise der politischen Institutionen und Organe. Und man kann sozusagen das schon auf diese Richtung, auf diese Perspektive hin sehen. Das verhältnismäßig lange Zögern des Senates bei der Einrichtung der spanischen Provinzen, also wie gesagt, fast zehn Jahre passiert da nichts, kann man vielleicht auch damit begründen, also mit Planlosigkeit im Bereich der Außenpolitik, das kann man den Römern, glaube ich, auch an anderer Stelle nachweisen oder zumindest wahrscheinlich machen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber vielleicht auch genau diese innenpolitische Dimension. Das Zögern begründet sich vielleicht auch damit, dass der Senat als Kollektiv, als Institution kein Interesse daran hatte, zwei neue Beamtenstellen zu schaffen, also zwei Prätoren neu zu schaffen und damit die empfindliche Balance der politischen Verfassung zu verändern. Das zeigt sich zum Beispiel auch an zwei Gesetzen, die ungefähr in dieser Zeit promulgiert wurden. Das eine ist die Lex Baebia von 181 und das andere ist die Lex Vilia Annales von 180. Beide kümmern sich um oder beide beschäftigen sich mit, heute würde man sagen, Verfassungsfragen. Das heißt mit der Struktur der politischen Verfassung der Römischen Republik. Die Lex Baebia erlassen, nachdem man die Zahl der Prätoren auf 6 erhöht hat, um Spanien zu verwalten. Die Lex Baebia sah vor, jährlich abwechselnd 4 und 6 Prätoren zu wählen. Und das ist dann wieder überraschend. Also man ist in einer Situation, wo man aus militärischen Erwägungen, aus außenpolitischen Erwägungen braucht man 2 Konsuln und 6 Prätoren. Und jetzt wird ein Gesetz erlassen, eine Lex, also ein Gesetz, was in der Volksversammlung beschlossen wird, was sagt, dass man aber nur alle 2 Jahre 6 Prätoren wählt. Und in der Zeit dazwischen immer nur 4. Also das ist ja erstmal erstaunlich, ne? Das ist eigentlich nicht so richtig logisch zu erklären. Man hat viel über die Gründe oder die Motivation hinter diesem Gesetz spekuliert. Man hat zum Beispiel angeführt, dass es auch durchaus pragmatische Gründe haben könnte. Ich hatte in einer der vorherigen Folgen hatte ich gesagt, dass es etwas gibt, was man die Prorogation nennt. Das heißt, wenn ein Konsul oder ein Prätor einen Befehl ausführt im Heer, Kontext eines spezifischen Feldzuges und das Amtsjahr reicht nicht aus, um den erfolgreich zu Ende zu bringen, dann kann man seine Amtszeit prorogieren. Das heißt, er bleibt als Befehlshaber vor Ort und kann das zu Ende führen. Die Lex Baebia hat einen ähnlichen Effekt in der Praxis. Ne? Wenn nur alle 2 Jahre 6 Prätoren gewählt werden, liegt die Vermutung nahe, dass für die Jahre, wo keine 6 Prätoren gewählt werden, die Prätoren des Vorjahres trotzdem prorogiert werden und im Amt bleiben. Und wenn man bedenkt, dass diese 2 neuen Prätoren vor allem damit beschäftigt waren, in Spanien Krieg zu führen, dann kann man da pragmatische Gründe identifizieren. Also sie haben mehr Zeit, um zu agieren, wenn sie nicht nach einem Jahr abberufen werden, sondern erst nach 2 Jahren abberufen werden. Und man muss ja immer auch in Rechnung stellen, was bei uns, glaube ich, überall so mitschwebt, ist diese Vorstellung, ja, dann geht man halt nach Spanien, ich setze mich ins Flugzeug und dann bin ich 2 Stunden später in Barcelona oder 3 Stunden später in Barcelona. Das ist in der Antike natürlich nicht so. Alleine der Weg, die Dienstreise der Prätoren der neu gewählten Prätoren von Rom nach Spanien hat Wochen und Wochen gedauert, in Anspruch genommen. Und auch die Bewegung in Spanien selbst. Spanien ist ein großes Land, wenn man nur zu Fuß oder zu Pferd unterwegs ist. Auch die haben sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Das heißt, vielleicht kann man sozusagen hinter dem Gesetz vermuten, eine Bestrebung, die Effizienz der Verwaltung zu erhöhen. Vielleicht. Vielleicht ist das auch zu modern gedacht. Mindestens genauso wichtig, wahrscheinlich eher wichtiger, ist allerdings der politische Kontext. Denn die Lex Baebia bestand nicht nur eben aus dieser Regelung der Wahlen, sondern sie hatte auch noch andere Bestimmungen. Und im Ganzen richtete sich das Gesetz vor allem gegen das, was die Römer Ambitus nannten. Ambitus ist ein schwieriges Wort zu übersetzen. Man übersetzt es immer mit Korruption oder Bestechlichkeit. Das ist aber eigentlich trifft es das nicht so ganz. Ambitus sind korruptionsähnliche Erscheinungen, vor allem im Kontext des Wahlkampfes. Das heißt, Wählerkauf, Wahlgeschenke, die Art von Political Campaigning, die Regeln, die damit einhergehen und so weiter. Und das heißt, dieses Gesetz regelte konkret auch Wahlkampf und Korruptionsstrafgesetzgebung Und diese Verbindung zwischen diesen Bestimmungen, die politische Kultur betreffen, und der Zahl der Prätoren ganz konkret, ist sicher kein Zufall. Denn wir müssen uns immer vorstellen, die römische Gesellschaft, die aristokratische Gesellschaft, die Ämter stellt, besetzt, ist eine sehr konkurrenzorientierte Gesellschaft. Das haben adlige Gesellschaften an sich. Jeder will immer der Erste und der Beste sein. Und es werden jedes Jahr 2 Konsuln gewählt. Jedes Jahr können 2 Mitglieder der Aristokratie das höchste Amt erreichen. Allerdings verengt sich die Zahl der verfügbaren Ämter, je weiter man diese Karriereleiter aufsteigt. Das heißt, jedes Jahr werden 4 Prätoren gewählt, aber nur 2 Konsuln. Das heißt aber auch, dass im Jahr darauf 4 Leute, die in Frage kommen für dieses Amt, sich als Kandidat zur Verfügung stellen können. Und dann werden aber nur 2 gewählt. Das heißt auch, dass der Effekt der Konkurrenz kumulativ ist, weil jedes Jahr kommen 4 neue Kandidaten hinzu. Es bleiben aber mindestens immer 2 übrig. Das heißt, jedes Jahr hat man mehr Kandidaten, die potenziell in der Lage sind, Konsul zu werden und die Konsul werden wollen. Und wenn man jetzt die Prätorenstellen von 4 auf 6 erhöht, verschärft man diesen Konkurrenzdruck um das Konsulat noch mehr. Und das hat auch etwas mit Ambitus zu tun, weil das natürlich die Bereitwilligkeit römischer Adliger, römischer Konkurrenten anstüppeln würde, um eben Korruption oder um Wahlkampfbestechung zu machen, Wählerbestechung zu machen und so weiter. Es kommt noch ein weiteres hinzu. Da Spanien die beiden spanischen Provinzen zu diesem Zeitpunkt Kriegsprovinzen sind, wo praktisch jedes Jahr ein Feldzug geführt werden muss, haben Leute, die dort die Prätur ausüben, natürlich auch mehr Chancen auf militärische Erfolge und auf Triumphe. Wenn wir uns angucken, wo die anderen prätorischen Provinzen sind, das ist zum Beispiel Sizilien. Sizilien ist ruhig zu diesem Zeitpunkt, da passiert nichts. Das heißt, wenn ich Prätor werde und mir wird die Provinz Sizilien zugelost, dann kann ich mich einstellen auf ein schönes Jahr an der sizilischen Mittelmeerküste, ein gutes Leben, das ist alles ganz nett dort. Aber ich kann mich nicht unbedingt darauf einstellen, dass ich große Siege und Beutestücke mit nach Hause bringe und dann einen Triumph feiern kann. In Spanien schon. Und die Bedeutung davon liegt auch wieder mehr im Innenpolitischen, denn durch einen militärischen Sieg und durch einen Triumph, also diese große mehrtägige Feier in Rom, wo der Feldherr dann quasi wie Jupiter selbst in die Stadt einzieht und zeigt, was er für die Respublika gemacht hat, dieser Triumph erhöht natürlich die Chancen, nach der Prätur ein Konsulat ergattern zu können, enorm. Das können wir einfach auch statistisch nachweisen, wenn wir uns diese Zeit angucken. Die meisten Leute, die einen Triumph feiern konnten, sind zum Konsulat aufgestiegen. Das heißt, wir haben auch eine Verschiebung des Charakters des Wettbewerbes, weil dann natürlich Spanien begehrt es im Sinne von, also Leute, die noch Karriere machen wollen, gehen gerne nach Spanien, weil sie dort Krieg führen können, weil sie dort gewinnen können, weil sie dann einen Triumph feiern können, weil sie dann Konsul werden können. Das hat zur Folge, dass der Konkurrenzkampf auch auf dieser Ebene der Prätur steigt, weil mehr Leute das wollen, weil die Chancen besser geworden sind. Es hat aber auch zur Folge, dass die Bereitschaft der Römischen Republik, Krieg zu führen, in Spanien enorm steigt, weil jeder, der nach Spanien geht, implizit dahin geht, um Krieg zu führen. Das heißt, also das ist so eine ganz, ganz unglückliche Verquickung von Militär und Außenpolitik und Innenpolitik, die aber nachgerade typisch wird für die spätere Republik, also so ab 130 bis zum Ende der Republik, wo eben militärischer Erfolg vor allem ein politisches Erfolgsmerkmal ist und weniger etwas mit ein innenpolitisches Kriterium ist und weniger ein außenpolitisches. Und das muss dem Senat auch zu diesem Zeitpunkt schon bewusst gewesen sein. Deswegen kann man die Lex Baebia als einen Schritt dazu interpretieren, diesen Konkurrenzdruck zu reduzieren. Insgesamt hat man sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Thema beschäftigt. Die Lex Vilia Annales hatte ich schon genannt. Also das Jahresgesetz. Römische Gesetze werden immer nach dem Gentilnamen des Mannes benannt, der das Gesetz eingebracht hat. Das heißt, in diesem Fall ist es ein Mann, der aus der Gens Vilia stammt. Und diese Lex Vilia Annales, die ist ganz wichtig, sozusagen verfassungsrechtlich, denn sie hat 180 vor Christus einen Cursus Honorum verbindlich geregelt. Also ein Cursus Honorum ist einfach ein vorgegebener Weg, Cursus von Ehren. Beziehungsweise für Ehren sollte man eigentlich Ämter einsetzen, aber Honorum meint eben Ämter und Ehren, weil die Ämter alles Ehrenämter sind, ne? Und sie werden diskursiv, werden sie als eine Ehre für einzelne Aristokraten verstanden. Was meint die Cursus Honorum? Einfach, es werden Regeln festgesetzt, jetzt verbindlich festgesetzt, die regulieren, wer wann was werden darf. Das heißt, es gibt eine bestimmte Reihenfolge der Ämter. Man muss zuerst Militärtribun werden, dann Quästor, dann Ädil oder Volkstribun, dann Prätor, dann Konsul. Man kann nicht mehr einfach so von 0 auf 100 gehen und sofort Konsul werden, wie zum Beispiel Scipio Africanus das gemacht hat und wie auch später. Also das Gesetz gibt es, aber es gibt immer wieder Verletzungen davon. Es gibt immer wieder Ausnahmen davon. Pompeius, um in großen Namen vorwegzunehmen, wird auch mit 20 Konsul, ne? Also von 0 auf 100. Aber eigentlich werden hier die Regeln festgelegt. Das heißt, man muss eine Ämterlaufbahn durchlaufen von unten nach oben. Es werden verbindliche Ruhephasen zwischen Ämter eingeführt. Das heißt, immer 2 oder 3 Jahre, bevor man das nächste Amt erreichen kann. Man muss immer noch gewählt werden sowieso, aber auch 2 oder 3 Jahre, bevor man sich überhaupt zur Wahl stellen kann. Es wird eine verbindliche Ruhephase zwischen 2 Konsulaten eingeführt von 10 Jahren. Das geht sozusagen, das ist die alte Bestrebung, die Leute gerade an der Spitze nicht zu mächtig werden zu lassen. Das heißt, man kann 2-mal Konsul werden, das ist erlaubt, aber es müssen 10 Jahre dazwischen liegen. Und es wird ein Mindestalter für jedes Amt festgelegt, um sicherzustellen, dass nicht junge, unerfahrene Leute die Geschicke des römischen Staates beherrschen, sondern ältere, erfahrene Militärs und Veteranen. Für die Quästur, also das niedrigste Amt, ist das Mindestalter 30 und für das Konsulat, das höchste Amt, ist das Mindestalter 43 Jahre. Das heißt, diese Lex Vilia Annalis regelt das und es ist natürlich verlockend, sie im Zusammenhang mit der Lex Bebia zu sehen, die eben auch Auswirkungen darauf hat. Allerdings wird die Lex Bebia auch wieder revidiert, also beziehungsweise Teile davon. Also die Bestimmungen bezüglich der Prätorenstellen, dass die nur alle 2 Jahre 6-fach vergeben werden sollen, diese Bestimmung wird 176 wieder kassiert und es werden ab diesem Zeitpunkt werden jährlich 6 Prätoren gewählt. Das heißt, man hat vielleicht versucht, es zu regeln, aber geklappt hat es am Ende nicht, wahrscheinlich, wenn ich eine Vermutung äußern sollte, wahrscheinlich einfach, weil die Aussichten für die Aristokraten sozusagen durch diese Prätoren stellen, bessere Chancen auf das Konsulat zu haben, einfach zu groß sind. Ein anderer Punkt, der mit Spanien zusammenhängt, den ich nur ganz kurz anreißen möchte, ist die Tatsache, dass der hohe Bedarf an Soldaten und die hohen Kosten für diese Feldzüge und vor allem auch die langen Dauern dieser Feldzüge in Spanien gravierende sozioökonomische Folgen in Italien haben sollten. Viel mehr als das zum Beispiel die punischen Kriege oder die Kriege im Osten hatten. Spanien war kein Kriegstheater, wo man mit einer Entscheidungsschlacht alles beenden konnte, sondern Spanien waren lange Besatzungsfeldzüge, Belagerungen. Der Numantinische Krieg später sollte Jahre dauern. Das heißt, man hatte immer wieder das Phänomen, dass Soldaten rekrutiert wurden für dieses römische Militär. Man muss sich vor Augen führen, das Militär ist immer noch, das sind größtenteils Kleinbauern, die genug Geld haben, um sich ihre Ausrüstung selbst zu kaufen. Das ist immer noch die Zeit, in der wir sind. Es ist kein professionalisiertes Berufsheer, sondern ein Militär. Und diese Bauern, wo man sozusagen die Idealversion dieses Militäres ist, man führt im Sommer Krieg, wenn man sowieso keine Feldarbeit hat. Und nach dem Sommer kann man keinen Krieg mehr führen, weil das Wetter nicht gut ist. Und dann können alle wieder zurück auf ihre Gehöfte gehen und die Ernte einfahren und im Frühling wieder neu aussehen. Ne? Das ist so das Ideal. Und das klappt in der Frühzeit Roms ganz gut. Es klappt während der Phase der italischen Expansion ganz gut. Es klappt auch im Zweiten Punischen Krieg noch ganz gut. Es beginnt weniger gut zu klappen in den Phasen der Expansion in den Osten. Aber wo es wirklich Probleme kriegt, ist in Spanien. Weil hier immer häufiger die Soldaten bei den Fahnen behalten wurden. Und zwar nicht nur über ein ganzes Jahr hinweg, also das war es dann mit Erntezeit und Säzeit, sondern über mehrere Jahre hinweg. Und das immer wieder, nicht nur einmal oder zweimal, sondern immer und immer und immer wieder. Und das führt natürlich zu Problemen, die dann später relevant werden, weil es zu einer Art von Pauperisierung des Kleinbauerntums führt. Und das ist nicht nur ideologisch problematisch, weil die Römer sich alle als gute, aufrechte Landwirte gesehen haben, sondern auch ganz praktisch problematisch, weil das eben das ist das Rekrutierungspool der Soldaten. Und ein Name, der da wichtig wird, ist der des Gracchus oder der Gracchen, besser gesagt. 2 Politiker in Rom, die in den 130er Jahren einen Versuch starten, dieses Problem zu lösen. Und das ist dann meistens das Datum, was man ansetzt, um die Phase der späten Republik einzuleiten, also die Phase der Krise der Republik, weil eben hier dann sozusagen die Erfordernisse des Weltreiches und die Institutionen des Stadtstaates aufeinandertreffen und es immer deutlicher wird, dass die nicht miteinander koexistieren können. Also die Erfordernisse des Weltreiches übersteigen die Fähigkeiten des Stadtstaates. Und die Feldzüge in Spanien, sollte man sagen, ist ein Punkt, wo man das relativ frühzeitig schon sehen kann und wo man das Ganze, also was schon vorauszeigt auf die Zeit der späten Republik.
Nach diesem Überblick über alles, was jenseits von Makedonien, von Griechenland passiert, gehen wir zurück nach Makedonien. Wir hatten in der letzten Folge gesprochen über den römisch-syrischen Krieg, in dem die Römer mit den Seleukiden in Kleinasien kämpfen. Alles eine Art von Fallout nach den Kriegen mit den Makedonen, die wiederum ja ein Fallout waren des zweiten Punischen Kriegs. Wir sind jetzt im Jahr 179 vor Christus und ab da holst du uns ab. Was passiert dort mit Rom und Makedonien?
Ich würde kurz noch, sorry, einen Sprung nach hinten wagen. 179 ist natürlich das Jahr, wo recht viel passiert und wo Weichen gestellt werden mit dem Tod von Philipp V. von Makedonien und der Thronbesteigung, also der ehemalige Feind von der Feind der Römer im Zweiten Makedonischen Krieg und der Thronbesteigung eben von seinem Sohn Perseus. Ich würde aber kurz nochmal sozusagen einen Blick zurück darauf werfen, um das zu reaktivieren, was die Endsituation ist nach dem syrischen Krieg, der 188 zu Ende ging mit dem sogenannten Vertrag von Apameia. Die Bedingungen des Friedens müssen uns jetzt nicht so ganz groß interessieren, außer zwei Stück, nämlich eine riesige Entschädigung, die Seleukiden zahlen mussten, 15.000 Talente in 12 Jahren. Das ist enorm, das ist weit mehr als Karthago bezahlen musste nach dem Zweiten Punischen Krieg. Und vor allem wichtig, das Seleukidenreich wird aus Kleinasien quasi ganz vertrieben. Also es wird den Seleukiden verboten, jenseits des Taurusgebirges, das ist so im extremen Südosten von dem, was heute die Türkei ist, im Bogen zwischen der Türkei und der Levante. Jenseits davon dürfen die Seleukiden nicht mehr aktiv werden, weder zu Land noch zu See. Das heißt, wir haben erstmal ein Vertreiben des Seleukidenreiches. Die Verbündeten Roms, die mit Rom gegen die Seleukiden gekämpft haben, werden belohnt. Das ist allen voran Pergamon und Rhodos. Die enorme, also quasi alles, was die Seleukiden vorher in Kleinasien erobert hatten, wird entweder für mehr oder weniger unabhängig erklärt oder es kommt an diese zwei Staaten. Das heißt, sowohl Pergamon im Westen, im Südwesten, im Westen von Kleinasien expandiert ganz enorm territorial und Rhodos, die eine vorgelagerte Insel vor Kleinasien expandiert, kriegt aber jetzt Festlandbesitz im Südwesten von Kleinasien und expandiert eben auch enorm. Der Krieg hatte aber auch Auswirkungen auf Griechenland selbst und das ist jetzt die Verbindung zu Makedonien. Wir erinnern uns nochmal, seit dem Ende des Zweiten Makedonischen Krieges war Philipp V. immer noch König von Makedonien. Es gab das Königreich Makedonien immer noch. Philipp war jetzt, das was ich vorhin erwähnt habe, Amicus et Socius Populi Romani, das heißt Freund und Verbündeter des römischen Volkes. Er war offiziell, hatte er einen Freundschaftsvertrag mit dem römischen Staat. Er war verpflichtet sozusagen, sich angemessen zu verhalten. Und er hatte das auch getan im römisch-syrischen Krieg. Also Philipp V., der Makedone, hatte Rom logistisch und militärisch beim Krieg gegen Antiochos III. Unterstützt. Er hatte selbst auch Truppen geschickt in die Entscheidungsschlacht an Magnesia am Mäander. Und er hatte mit dieser Unterstützung sein Standing in Rom auch ganz deutlich verbessert. Wir merken das daran, er kriegt so ein bisschen mehr Ellbogenfreiheit in Makedonien, er kriegt ein bisschen mehr Bewegungsspielraum und sein Sohn Demetrios, der gleich noch eine große Rolle spielen wird, der als Geisel nach 197 nach Rom gekommen war, um eben die Loyalität seines Vaters sicherzustellen, der wird freigelassen und wieder zurück nach Makedonien geschickt als Zeichen des Vertrauens zwischen Rom und Philipp. Ganz anders sah es aus für die Aetoler oder für den Aetolischen Bund, also eine Föderation, ein Bundesstaat von Stadtstaaten in Westgriechenland, die eigentlich ja traditionell Verbündete Roms gewesen waren, die im Zweiten Makedonischen Krieg auch noch mit Rom gegen Philipp gekämpft hatten, die allerdings enttäuscht über sozusagen ihre Belohnung gewesen waren und sich dann zunehmend von Rom entfremdet haben. Ihre Annäherung an Antiochos war einer der Auslöser des syrischen Krieges gewesen. Also sie haben Antiochos sozusagen eingeladen, nach Europa zu kommen, um dort nach dem Rechten zu schauen, als Gegengewicht zu Rom. Und das ist natürlich etwas, was Rom nicht vergessen hat. Die militärische Seite des Krieges zwischen Römern und Seleukiden war ja nach der Schlacht bei Magnesia quasi beendet. Ne? Also da wurde lange verhandelt, aber es kam nicht mehr zu Kriegshandlungen in Kleinasien, in Griechenland schon. 189, also nach Magnesia, führte ein römischer Konsul, Marcus Fulvius Nobilior, Krieg gegen die Aetoler in Westgriechenland. Er nahm Ambrakia ein, eine wichtige Hafenstadt an der Adriaküste, und zwang die Aetoler zur Kapitulation. Auch hier ist interessant, wenn man sich anschaut, was die Bedingungen sind für diesen Friedensvertrag dann. Rom hatte jahrelang während des Krieges, also die ersten 2 Jahre des Krieges, immer wieder gefordert, die Aetoler müssen 1.000 Talente an Reparationszahlungen leisten, was die finanziellen Kapazitäten des Aetolerbundes um ein Vielfaches überstiegen hätte. Also das konnten sie schlicht nicht leisten. Am Ende hat man sich dann auf 200 Talente geeinigt, ne, auf Vermittlung auch von Rhodos hin. Und wenn wir das nochmal vergleichen, die Aetoler, 200 Talente war offensichtlich das Maximum dessen, was der Aetolische Bund, eine in Griechenland wichtige Mittelmacht, leisten konnte. Die Seleukiden dagegen mussten 15.000 Talente in 12 Jahren bezahlen. Das heißt also auch da wieder so die Disparität zwischen den Ressourcen dieser politischen Einheiten ist enorm, und es zeigt noch einmal mehr im Grunde, wie krass dieser Sieg der Römer über die Seleukiden war, was wirklich das größte damalige politische Reich war und die größte militärische Macht eigentlich war. Und die Römer haben sie trotzdem niedergerungen. Was sind jetzt die Auswirkungen sozusagen des Friedens von Apameia auf Griechenland? Wir haben gesehen, die Aetoler wurden niedergerungen, aber es hatte auch sonst Auswirkungen auf Griechenland. Und das ist wichtig, eben sozusagen, weil es auf diesen dritten makedonischen Krieg schon hinweist. Nochmal Blick zurück. Wir erinnern uns, nach dem Sieg über Philipp V. bei Kynos Kephalai 197 hatte der römische Feldherr Titus Quinctius Flamininus ja im Jahr darauf, also 196, bei den isthmischen Spielen die Freiheit und Autonomie der Griechen proklamiert. Die isthmischen Spiele sind etwas sehr Ähnliches wie die Olympischen Spiele. Der Unterschied ist, die Olympischen Spiele werden in Olympia abgehalten, die isthmischen Spiele werden am Isthmus von Korinth abgehalten, also an der sehr schmalen Landzunge zwischen Peloponnes und Mittelmeer. Die Freiheit und Autonomie der Griechen wurde proklamiert. Was heißt das? Jeder Stadtstaat, jede Polis in Griechenland war jetzt nach römischen Ermessen frei. Das heißt, sie unterstanden nicht mehr der makedonischen Herrschaft, sie unterstanden nicht mehr irgendwie fremden Gewaltherrschern oder Invasionen, sondern sie konnten einfach für sich entscheiden, was sie wollten. Die Griechen haben das natürlich mit frenetischem Jubel aufgenommen. Das ist das, was sie immer wollten. Das zieht sich so auch durch das ganze 5. und 4. Jahrhundert durch. Also Freiheit und Autonomie waren immer die Stichworte, mit denen man griechische griechische Bürger schnell auf seine Seite ziehen konnten. Realpolitisch war es allerdings eine Katastrophe. Weil in dem Moment, wo Makedonien auf das historische Makedonien beschränkt wird, sich nicht mehr in Griechenland einmischen darf. In dem Moment, wo die Seleukiden auch aus Europa vertrieben werden, die dürfen sich auch nicht einmischen. Und in dem Moment, wo Rom selbst, obwohl es der große Gewinner dieses Krieges war, keinerlei Anstalten machte, in Griechenland irgendwie Herrschaft auszuüben. Es wurde nichts erobert, es wurde nichts annektiert, es wurde nichts provinzialisiert, es wurde kein römischer Vertreter dort gelassen, der irgendwie nach dem Rechten sah, sondern eigentlich relativ wenige Jahre nach diesem Krieg gab es keine römischen Soldaten mehr in Griechenland. Also das alles führt natürlich zu einem enormen Machtvakuum. Und dieses Machtvakuum führt zu Chaos. Und das ist auch wieder etwas, das zieht sich quasi als rote Linie durch die griechische Geschichte. Wenn man sich das 5. und das 4. Jahrhundert ansieht, wir haben eine sehr multipolare Welt in Griechenland, wo wir eine ganze Vielzahl von großen und mittleren und kleinen Stadtstaaten haben, die alle gerne frei und unabhängig sind, und die Großen wollen aber alle Sachen dazu erobern, und dann kommen diese Bundesstaaten dazu, wie die Aetoler und die Achaier. Das heißt, wir haben einen extrem labilen Zustand von Außenpolitik. Wir haben immer wieder Kriege, wir haben immer wieder Bestrebungen, Hegemonialmächte, also im Inneren von Griechenland Hegemonialmächte aufzubauen, im 5., im 4. und im 3. Jahrhundert und jetzt auch im 2. Jahrhundert, wo eben die die Hegemonialmacht Makedonien, die das Ganze so ein bisschen kontrolliert hatte, ein bisschen reguliert hatte, wo die eben auch verschwindet. Und das heißt, diese ganzen alten Konflikte brechen wieder hervor. Und das führt dazu, dass die Römer mehrfach wieder angreifen müssen. Zum Beispiel 194 müssen sie gegen den König Narbes von Sparta in den Krieg ziehen. Sparta ist so eine dieser notorisch unbefriedeten Staaten, weil sie immer wieder auf der Suche danach sind oder im Versuch begriffen sind, ihre alte Größe wiederherstellen zu wollen, was nie klappt und auch keine Aussicht auf Erfolg mehr hatte. Narbes von Sparta ist jetzt der Letzte in einer Reihe, der das versucht, der bis dato Letzte, der das versucht. Und die Römer müssen eben sozusagen diesen Krieg gegen Narbes führen. Das ist in der Zwischenzeit zwischen dem Zweiten Makedonischen und dem Römischen Syrischen Krieg. Und auch diese, was ich vorhin erwähnt habe, die Aetolen haben Antiochos aufgestachelt und ihn eingeladen nach Europa. Auch das ist eine Folge eben von diesem Machtvakuum. Die Aetolen rufen Antiochos zu Hilfe als Verbündeter, um sich selbst in Griechenland durchzusetzen, weil es eben keine Hegemonialmacht mehr gibt, weil es jetzt so ein bisschen so ein Free-for-all für alle ist. Und sozusagen nach dem Sieg der Römer über die Seleukiden bei Apameia, nach dem Vertrag von Apameia 188, ändert die Situation sich ein bisschen. Von Freiheit der Griechen war jetzt offiziell gar keine Rede mehr. Stattdessen, wenn wir das sozusagen realpolitisch verfolgen, können wir beobachten, dass Rom anscheinend auf eine Reihe von regionalen Subhegemonen setzt, die alle mit den Römern auf die eine oder die andere Art verbündet sind. Zwei habe ich schon erwähnt, nämlich Pergamon und Rhodos in Kleinasien und in der Ägäis. Die sind mit Rom verbündet, die sind loyale Verbündete und Rom bestärkt sie. Rom gibt ihnen dieses eroberte Territorium, um sie zu starken Mittelmächten zu machen, auch um für Ruhe zu sorgen. Vor allem auch in der Ägäis, also in der Inselwelt sozusagen auf dem Meer. In Griechenland ist es der Achaische Bund, der traditionelle Gegner der Aetoler und der Spartaner, die eben seit einem Jahrhundert versuchen, auf der Peloponnes zu einer hegemonialen Macht zu werden als Bundesstaat. Das gelingt ihnen jetzt mit römischer Hilfe. Der Achaische Bund beherrscht so gut wie die gesamte Peloponnes und sorgt eben auch da für Ruhe im Auftrag Roms. Und dann bleibt aber natürlich noch Zentral- und Nordgriechenland. Und hier ist es vielleicht ein bisschen überraschend, aber es scheint so, dass die Römer durchaus damit einverstanden sind, dass ein alter Bekannter sich hier wieder etwas etabliert als Hegemonialmacht, nämlich Philipp V. von Makedonien. Also genau der, gegen den man Krieg geführt hatte, um seine Hegemonie zu beenden. Philipp hatte sich im Syrischen Krieg loyal verhalten. Er hatte sich auch im Krieg der Römer gegen Narbes, gegen die Aetoler loyal verhalten. Er hatte die Römer logistisch und militärisch unterstützt. Und im Zuge des Syrischen Krieges, der ja nicht nur in Kleinasien geführt worden ist, sondern auch in Griechenland. Die erste Schlacht war eine weitere Schlacht an den Thermopylen 191 vor Christus. Im Zuge von diesem syrischen Krieg hat Philipp eben auch in Griechenland Krieg gegen die Seleukiden geführt und er hat es geschafft, zu diesem Zeitpunkt wichtige, nicht riesige Gebiete, aber wichtige Gebiete Griechenlands unter seiner Kontrolle zu bringen. Dazu gehört zum Beispiel Demetrias, die alte Königsstadt der Antigoniden in Südthessalien, und andere Teile von Thessalien auch. Also das, was traditionell immer sozusagen der erste Punkt war, wo die Makedonen versucht haben, in Griechenland Kontrolle auszuüben, war immer über Thessalien. Und genau das macht Philipp V. hier auch wieder. Und das Überraschende ist, nach dem Syrischen Krieg akzeptiert Rom diesen Machtzuwachs. Und mehr noch, wie schon erwähnt, Rom bedankt sich für die Unterstützung von Philipp, indem es Demetrios freilässt. Und das ist dann doch überraschend. Also die Situation von Philipp V. hat sich nach dem Syrischen Krieg gut ordentlich verbessert. Er hat wieder so Ansätze einer besseren es ist noch nicht eine Hegemonialposition, aber seine Stellung ist besser, vor allem in Nordgriechenland, vor allem in Thessalien. Und es gelingt Philipp also auch wesentlich gestärkt aus diesem Krieg hervorzugehen. Und es gelingt Philipp auch, sein Reich, das makedonische Königreich, wieder auf ein solides Fundament zu stellen. Steuereinnahmen fließen, die makedonischen Silberminen sind immer noch produktiv. Er beginnt wieder seine Armee langsam aufzubauen. Also das makedonische Königtum ist beileibe noch nicht erledigt, sondern genauso wie Karthago nach dem ersten Punischen Krieg beginnt einen relativ schnellen Wiederaufbau nach der Niederlage. Dennoch war diese im Entstehen begriffene Hegemonie in Nordgriechenland nicht immer sicher, sie war immer prekär. Sie hing immer davon ab, dass Rom sie zuließ. Und ein Faktor, der da wichtig ist, die antimakedonische Stimmung in Griechenland, die ja überhaupt erst zu dem Krieg, die auch den Krieg, sozusagen den zweiten makedonischen Krieg befeuert hatte, war immer noch da. Die hat auch nicht nachgelassen. Man sah in Philipp immer noch einen fremden Herrscher, einen Makedonen, der die Griechen dominieren wollte und den man gerne los wäre. Und das gilt insbesondere auch und mit verständlichen Gründen natürlich für die Einwohner der Städte und Regionen in Thessalien, die Philipp jetzt eben wieder erobert habe. Das sind vor allem zwei Gruppen, die Athamanen und die Perhaibier. Aber das Entscheidende für beide Seiten, für Makedonien wie für Griechen, war Rom. Makedonien konnte nicht nach Gutdünken walten wie früher. Und beide Seiten wussten, also sowohl die Makedonen wie auch die Griechen, wussten, dass faktisch Rom die finale Entscheidung hatte, wenn man es nicht auf einen neuen Krieg ankommen lassen wollte. Und das ist jetzt ein bisschen das Paradoxon der römischen Nichtherrschaft in Griechenland. Es ist keine römische Armee in Griechenland, es ist kein römischer Statthalter in Griechenland. Faktisch, also theoretisch, sind all diese griechischen Stadtstaaten und makedonischen Könige frei und können tun, was sie wollen. Faktisch ist Rom allerdings die entscheidende Macht und jeder weiß es. Und das führt dazu, dass die kommenden Jahre, eigentlich Jahrzehnte, einen steten und ungebrochenen Strom von Gesandtschaften und Botschaften sehen wird, die von den griechischen Polis, die von griechischen Ethnien oder die von griechischen Bundesstaaten nach Rom oder vom makedonischen König nach Rom geschickt werden, um dort vor dem Senat der Römer reales oder vermeintliches Unrecht der Makedonen zu verhandeln. Das heißt, jedes Mal, wenn eine kleine Polis ein Problem mit Philipp hatte, schickt es eine Gesandtschaft nach Rom. Die anderen Polis drumherum haben, kriegen das mit und dann schicken sie auch eine Gesandtschaft nach Rom, weil, um zu zeigen, ja, wir haben auch Probleme mit Makedonien, bitte helft uns. Philipp kriegt das natürlich auch mit, also schickt er eine Gesandtschaft nach Rom, um sich zu verteidigen vor Rom. Und die gesamte Politik Griechenlands spielt sich im Grunde in der römischen Kurie ab. Häufiger als nicht fiel das Urteil Roms zu Ungunsten Philipps aus. Also häufig bestärkte man sozusagen die kleineren griechischen Einheiten gegen Philipp, was jetzt auch nicht so verwunderlich ist. Wahrscheinlich war einfach das Misstrauen der Römer gegen den ehemaligen Feind zu groß und zu leicht reaktivierbar, besonders jetzt, wo Philipp scheinbar politisch wieder auf dem aufsteigenden Weg war. Die Entscheidung des römischen Schiedsgerichts, also das, weil das faktisch war, die Entscheidung des römischen Senates, also der römische Senat war ein Schiedsgericht für Griechenland und die Entscheidung fiel häufig eben gegen Makedonien und Philipp aus und er musste einen Teil seiner Eroberungen aus dem Syrischen Krieg nach und nach aufgeben, während die übrigen Verbündeten Roms, also besonders nochmal die Attaliden, die Rhodier, die beides Erzfeinde der Makedonen waren, weiter erstarkten. Das ist sozusagen die generelle Sicht. Wenn wir ins Detail gehen, sieht es ein bisschen, müssen wir das schon wieder ein bisschen revidieren, beziehungsweise müssen wir ein paar Nuancen da einziehen. Philipp gelingt es, wie gesagt, den makedonischen Staat wieder auf ein solides Fundament zu stellen, inklusive einer starken Armee. In den antiken Quellen, die wir haben, das sind vor allem Polybios und Livius, die beide aus einer sehr dezidiert pro-römischen Sicht schreiben und ex post schreiben, also schon wissend, dass es zum Krieg kommt. In beiden Quellen, in beiden Texten wird immer wieder erwähnt, dass Philipp V. quasi das alles gemacht hat, um seinen Rachefeldzug gegen Rom vorzubereiten. Polybius schreibt das explizit drin. Aber wie gesagt, Polybius hat auch schon den letztlich entscheidenden makedonischen Krieg, also gegen Perseus, vor Augen. Er weiß, dass es so kommen wird, also argumentiert er, dass es so kommen musste und dass es von Anfang an der Plan war. Ah, das ist nicht so ganz überzeugend. Also das Verhalten Philipps ist jetzt an keiner Stelle so offenkundig irgendwie von einer Gegnerschaft zu Rom geprägt, dass man das wirklich akzeptieren könnte. Im Gegenteil, er unterstützt Rom meistens, er fügt sich den Schiedssprüchen, die gegen ihn ergehen, wenn auch grummelnd, aber er fügt sich. Also gefallen haben muss es ihm sicher nicht. Aber er hält sich dran, weil er weiß um die relative Machtstellung seines Staates und des römischen Staates. Und auch die Existenz einer starken makedonischen Armee muss nichts mit Rom zu tun haben. Es gibt 100.000 Gründe, wieso ein Königreich eine starke Armee haben soll. Besonders Makedonien, was seit seiner Existenz immer wieder bedroht war an seiner Nord-, West- und Ostgrenze, wo eben Thraker und Illyrer und andere kleinere Einheiten und Ethnien siedelten, die einfach immer mal wieder Überfälle oder Grenzvorstöße gegen Makedonien unternommen haben. Das ist das Gleiche auch schon in der Zeit vor Alexander dem Großen. Dennoch entfachte diese Aufrüstung, wenn man sie so nennen will, das Misstrauen der Römer. Und das wird dann zunehmend zu einem Problem werden. Der andere Punkt, den ich gerne machen würde, ist, dass die römische Handlung in Griechenland nicht beabsichtigt, aber im Effekt eigentlich ziemlich katastrophal war. Auch hier, genauso wie in Spanien, hat man das Gefühl, dass Rom nicht herrschen wollte eigentlich so wirklich. Und man muss insgesamt so eine gewisse Diskrepanz feststellen, wenn man sich die Entwicklung des römischen Imperiums im Westen und im Osten anschaut. Im Westen waren die Römer, auch wenn sie am Anfang zögerlich waren und zum Beispiel bei Sizilien nach dem Ersten Punischen Krieg oder bei Spanien nach dem Zweiten Punischen Krieg nicht sofort den Plan hatten, Provinzen einzurichten und das auch nicht sofort taten, sondern erst noch ein bisschen zögerten und überlegten. Aber am Ende haben sie Provinzen eingerichtet. Das heißt, im Westen haben wir relativ schnell die Erkenntnis, dass direkte Herrschaft nötig ist. Im Osten haben wir das dagegen nicht. Im Osten gewinnen sie Kriege gegen Makedonien und dann sagen sie, Griechen sind alle frei, wir gehen wieder nach Hause, macht, was ihr wollt. Im Osten führen sie Krieg gegen Antiochos III., sie gewinnen und dann am Ende sagen sie, ja, Kleinasien interessiert uns nicht, ihr seid unabhängig, ihr gehört jetzt zu Pergamon, ihr gehört jetzt zu Rhodos, macht, was ihr wollt. Und in beiden Fällen, sowohl in Kleinasien wie auch in Griechenland, geht das schief. Weil ein Machtvakuum produziert wird und Machtvakuum, ich meine, das ist jetzt historisch quasi immer der Fall, wenn wir nur zurückdenken jetzt in jüngster Zeit an das Machtvakuum im Irak nach der amerikanischen Invasion von 2003, wenn wir an Syrien denken, wenn wir an den gesamten Nahen Osten denken, so ein bisschen. Machtvakuum führt zu Chaos, führt zu Krieg. Und die Römer nehmen das in Kauf, weil sie offenkundig kein Interesse daran haben, direkte Herrschaft im Osten auszuüben. Über die Gründe darüber kann man sehr schön streiten. Also letztlich sicher wissen wir das nicht. Eine Möglichkeit ist, dass man erwartet hat auf römischer Seite, dass eine alte, ja, Kulturnation ist der falsche Begriff, aber dass man erwartet hat auf römischer Seite, dass eine Region, die eine so lange Geschichte von organisierter Politik hat, mit Königreichen, mit Stadtstaaten, mit Polis, mit Bundesstaaten und so weiter, dass diese Region quasi sich, also dass die zivilisatorisch auf einem Level sind, worum nicht nötig ist. Ne? Also die können das unter sich ausmachen, die haben ähnliche Vorstellungen von Politik wie die Römer teilweise, das wird schon irgendwie gehen. Wohingegen man im Westen aus römischer Sicht davon ausgeht, ja, das sind so gallische Stämme in Spanien und zerstrittene Sikuler und Griechen und Karthager auf Sizilien, die, und Nordgallien sind auch nur Gallier. Nee, da müssen wir eingreifen, das müssen wir erledigen für die. Ne? Also vielleicht gibt es da so eine Diskrepanz in der Wertigkeit von West und Ost, was das Entwicklungslevel der politischen Verfasstheit angeht, aus römischer Sicht. Aber der Punkt ist, dass es am Ende, wenn man sich den Westen anguckt, die direkte Herrschaft, die dort früher etabliert war, hat dazu geführt, dass es da wesentlich weniger Kriege gab. Im Osten dagegen hat man zwischen dem Zweiten Makedonischen Krieg und der Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus, nach dem Dritten Makedonischen Krieg und noch 20 Jahre danach, nach einem Aufstand in Griechenland, erst danach hat man wirklich begonnen, im Osten zu provinzialisieren, weil eben man gemerkt hat, es geht anders nicht. Es kommt immer wieder zu Kriegen, es kommt immer wieder zu Chaos. Aber dieser Lernprozess war für die Römer ein halbes Jahrhundert lang. Und das trägt auch dazu bei, dass dieser dritte makedonische Krieg überhaupt entstehen kann in den Ende der 170er Jahre, Anfang der 160er Jahre, weil Rom sich nie einlässt auf die Situation, auf die Verantwortung, die sie haben. Im Osten. Rom denkt, wir haben gewonnen, wir sind jetzt fertig. Und dann schicken all diese komischen Griechen, all diese komischen Gesandtschaften die ganze Zeit und der Senat, man fühlt quasi, wenn man die Quellen liest, man fühlt quasi das Augenrollen der Senatoren, wenn schon wieder so eine griechische Stadt eine Gesandtschaft schickt, weil man einfach die Römer sich wahrscheinlich gedacht haben, lasst uns doch in Ruhe damit, das geht uns doch nichts an, bis auf wenige Fälle, die Römer etwas angehen. Und die Entscheidung der Römer und die Handlungen sind dann auch dementsprechend. Der Senat hört sich diese Gesandtschaften immer an. Man hat auch Meinungen durchaus. Man kommuniziert auch Willensbekundungen. Ne? Also die Römer erwarten jetzt, dass das so und so passiert. Und die Römer finden, dass das und das nicht richtig ist. Und dann geht man davon aus, ja, das war's dann. Ne? Also man gibt die Meinung zur Kenntnis. Man formuliert durchaus auch normativ Erwartungen, wie das soll so passieren. Ihr macht jetzt das, ihr macht jetzt das. Und dann gehen die Gesandten nach Hause und passieren tut im Grunde nicht so wirklich viel. weil es nie zu einem Durchgreifen der Römer kommt. Es gibt eine Anekdote sozusagen von einem griechischen Politiker, einem pro-römischen griechischen Politiker, der dem Senat quasi in einem Moment der Frustration ins Gesicht schreit, dass die Römer den nächsten Krieg provozieren, wenn sie nicht anfangen, die romfreundlichen Politiker wirklich zu unterstützen gegen die antirömischen Fraktionen, gegen ihre Feinde im Inneren dieser politischen Organisation in Griechenland. Und der Senat hört das, aber er macht nichts. Das heißt, die Inaktivität des Senates gepaart mit der, oder ich soll es anders formulieren, das heißt, die Tatsache, dass jeder in Griechenland weiß, dass Rom letztlich der Entscheider ist, weil es militärisch einfach dominiert und jede Angst vor einem erneuten Krieg mit Rom hat, das gepaart mit der vollkommen mangelnden Bereitschaft der Römer, wirklich aktiv in die Regierung oder in die Situation im Osten einzugreifen, führt zu einer sehr chaotischen Situation, in der letztlich alle sich schlecht behandelt fühlen, inklusive auch sich schlecht behandelt fühlen von Rom. Die einen, weil Rom sagt, ihr habt nicht recht, die anderen haben recht, gebt ihnen das zurück. Und die anderen, weil Rom zwar sagt, ja, ihr habt recht, die anderen sollen euch das zurückgeben, aber wir helfen euch nicht. Also am Ende hat jeder die Nase voll von Rom. Und das merkt man dann auch, wenn wir über den dritten makedonischen Krieg reden werden. Es gibt ein sehr, sehr großes Ressentiment gegen diese römische Nichtherrschaft, die sich dann auch eben in Unterstützung für die Makedonen ausdrücken wird. Und das ist so ein bisschen die Krux der römischen Herrschaft in Griechenland oder im Osten allgemein zu diesem Zeitpunkt. Ja, sie erobern nicht, also es geht den Römern nicht um Eroberungskriege, weil sie erobern nicht, sie annektieren nicht. Es geht ihnen vielleicht um Flurbereinigung, vielleicht um alte Rechnungen zu begleichen, zum Beispiel wegen Philipp V., wegen Hannibal, aber erobern wollen sie nichts. Das Problem ist, es ist das Gleiche wie das, um nochmal tagesaktuell zu werden, es ist das Prinzip, was die Amerikaner leider zu häufig machen. Ne? Sie sind militärisch absolut dominant und jeder weiß es. Und dann gehen sie irgendwo rein und sie regeln die Situation militärisch und dann sagen sie, der Rest hat mit uns nichts zu tun. Aber das funktioniert halt nicht. Und das hat vor Ort, on the ground, hat das eben verheerende Folgen. Und es betrifft auch das Verhältnis zwischen Rom und Makedonien, was ja jetzt das Wichtigste ist, um uns jetzt sozusagen die letzten Regierungsjahre vor Philipps Tod nochmal anzuschauen. 183 ist so der Moment, wo diese Situation so ein erstes Mal beginnt, ein bisschen überzukochen. Wir haben wieder das Phänomen, eine Menge griechischer Stadtstaaten und Gemeinden haben Gesandte nach Rom geschickt, um sich über Philipp von Makedonien zu beschweren. Und Philipp entscheidet sich jetzt sozusagen, das zu kontern, indem er seine Geheimwaffe einsetzt, wie man sagen könnte, nämlich seinen Sohn Demetrios. Demetrios war nach 197 als Geisel nach Rom gekommen. Er hatte sich in seiner Zeit als Geisel bei der gesamten römischen Aristokratie extrem beliebt gemacht. Also er muss wirklich ein extrem gewinnender, charmanter Mensch gewesen sein, weil quasi alle römischen Senatoren mochten ihn und hatten ein gutes Bild von ihm und fanden ihn toll augenscheinlich. Und man hat ihn dann eben wieder freigelassen nach dem Syrischen Krieg. Dieser Demetrios wird jetzt von Philipp nach Rom geschickt, um den Vater gegen die Vorwürfe der griechischen und nicht griechischen Gesandtschaften zu verteidigen. Also es geht wieder darum, dass angrenzende Gemeinde Vorwürfe gegen Philipp erhoben haben, irgendwie politische Übergriffe und er klaut unser Geld und er nimmt unsere Viehherden und solche Sachen. Demetrios reist nach Rom und erscheint seine Mission auch gut erledigt zu haben, denn der Senat entscheidet in diesen Fällen, so wie wir das lesen können, bei Polybios weitgehend gegen die Beschwerdeführer. Also der Senat entscheidet sich für Philipp. Nur ein Punkt geht nicht so zu Philipps Gunsten aus, nämlich ein Ansinnen, was der König von Pergamon hatte. Philipp soll nämlich gewisse Städte in Thrakien räumen, Küstenstädte, die potenziell gefährlich sind für Pergamon, weil zwischen diesen beiden Staaten halt wirklich oder zwischen diesen beiden Herrschern tatsächlich eine Erzfeindschaft besteht. Das sieht der Senat ein, weil Pergamon immer noch der wichtigste Verbündete Roms in der Region ist und der Senat befiehlt dann eben auch Philipp, diese Städte zu räumen. In allen anderen Sachen entscheidet er zugunsten von Philipp. Philipp tut das auch. Er räumt diese Städte, wie er eigentlich sich immer an die Entscheidung von Rom hält. Allerdings auch, wie gesagt, grummelnd und sich beschwerend, aber er tut es. Dennoch ist diese Episode folgenschwer, denn in der Episode liegt so ein bisschen so in Nutsche schon der spätere Konflikt zwischen Rom und Makedonien begraben. Polybios schildert die Senatsdebatte bei dieser Verhandlung en Detail. Alleine die Anhörung der verschiedenen Klageführer gegen Makedonien soll mehr als 3 ganze Tage gedauert haben. Sie beschwerten sich über alles. Philipp hat Land geklaut, er hat Sklaven entführt, er hat Viehherden weggetrieben, Philipp bezahlt seine Schulden nicht, er hat Richter bestochen, er hat Leute umbringen lassen, alles Mögliche. Demetrios dagegen verteidigt den Vater, indem er sagt, er habe getan, was die Römer von ihm verlangt haben, auch wenn es den Interessen Makedoniens widersprochen habe. Und Demetrios' Argumente verfangen, der Senat entscheidet für Philipp, aber man entscheidet sich, erstmal sagt man, dass Demetrios ins Gesicht und zweitens entscheidet man sich, auch noch eine separate Gesandtschaft an Philipp den V. zu schicken. Und hier zitiere ich einmal ganz kurz aus Polybios, der schreibt, was die Gesandtschaft machen soll. Sie soll nämlich Sorge tragen, dass aber auch Philipp wisse, dass es Demetrios sei, dem der Senat in dieser Weise entgegenkomme. Und das, damit er das wisse, werde er Gesandte schicken, die sich davon überzeugen sollten, dass der Wille des Senates in allem befolgt werde, zugleich um den König nicht in Zweifel darüber zu lassen, dass er diese Willfährigkeit Demetrios zu verdanken habe. Zitat Ende. Das heißt, man betont explizit und durch eine eigene Gesandtschaft, dass man das alles nicht macht, weil man Philipp so mag oder schätzt, sondern weil man Demetrios, den Prinzen, wenn man so will, so mag und schätzt. Und diese Betonung, dass man nur Demetrios zuliebe so gehandelt hat, war in Makedonien selbst politischer Sprengstoff. Es entfremdete Vater und Sohn voneinander, da der Vater sich zurückgesetzt und übervorteilt gefühlt hat, vielleicht auch gefährdet gefühlt hat, dass der Sohn vielleicht Bestrebung hat auf einen vorzeitigen Thronwechsel. Und noch wichtiger, noch folgenreicher, es bot Anlass zu einer sehr seltenen Sache in der Geschichte der Antigoniden, nämlich zu einer Familienintrige. Die Antigoniden waren eigentlich sehr bekannt dafür in der Antike, dass sie in der Familie selbst immer eine sehr harmonische Beziehung hatten. Es kam im Vergleich zu Ptolemäern und Seleukiden kam es extremst selten und eigentlich nur einmal dazu, dass innerhalb der Familie Intrigen stattfanden, die dann zum Beispiel in der Ermordung von Familienmitgliedern endeten. Das war bei Ptolemäern und Seleukiden war das ja nicht an der Tagesordnung, aber es war dann doch schon häufiger. Und dieser eine Fall ist nämlich genau der Fall, der sich jetzt entspinnen wird. Neben Demetrios hatte Philipp nämlich noch einen weiteren Sohn, einen älteren Sohn, aber einen unehelichen Sohn, nämlich Perseus. Perseus, der Ältere, fürchtete, Philipp könne die Herrschaft nach seinem Tod seinem ehelichen Sohn Demetrios überlassen. Das ist sozusagen der Grund für die Rivalität zwischen Perseus und Demetrios. Und Demetrios' gute Beziehungen nach Rom, seine Stellung als Anführer einer generell romfreundlichen Partei am Hof und eben jetzt die Gesandtschaft des römischen Senates, die betont, dass man nur nett zu Makedonien ist, weil Demetrios darum bittet. Das alles bot nun Perseus Anlass und Gelegenheit, sich seines Konkurrenten zu entledigen. Er streute das Gerücht, dass vielleicht wahrscheinlich, nicht ganz unbegründet war, dass die Römer lieber Demetrios als Philipp, geschweige denn als Perseus, zum König von Makedonien hätten. Und er unterminierte seine Stellung am Hof. Am Ende präsentierte er einen Brief, der angeblich von dem römischen Ex-Konsul Titus Quinctius Flamininus, also der den Griechen die Freiheit gegeben hat, ein Brief, der von diesem Titus Quinctius Flamininus stammen sollte, wahrscheinlich aber gefälscht war. Der Brief, der Inhalt des Briefes legte nahe, dass Demetrios einen Umsturz in Makedonien plante und den Mord an seinem Vater und an seinem Bruder. Und dieser Brief, egal ob er echt war, was er wahrscheinlich nicht war, oder ob er gefälscht war, was er wahrscheinlich war, dieser Brief zwang Philipp jetzt eine Seite zu wählen. Also Philipp musste sich entscheiden. Wir haben jetzt eine derart konkrete und gefährliche Anschuldigung und dieser Konflikt, der lange geschwelt hat zwischen den beiden Brüdern, bricht jetzt offensiv aus und Philipp muss sich entscheiden für den einen oder den anderen. Egal, ob er Perseus glaubte oder nicht. Er musste eine Seite wählen. Und er entscheidet sich für Perseus. Demetrios wurde 181, 180, ganz genau, die Chronologie ist nicht so ganz sicher, umgebracht. Und Perseus war damit der designierte Thronfolger. Gab es nicht in dem Sinne, aber Perseus war damit der offensichtliche Thronfolger. Und diese Entscheidung hat natürlich Folgen auch außenpolitisch. Die Ermordung des römischen Lieblings Demetrios wird Makedoniens Ansehen in Rom natürlich nicht gesteigert haben. Und man hat das in Rom durchaus extrem kritisch gesehen. Aber es bedeutet auch nicht einen direkten Ausbruch eines Krieges, weil Philipp angeblich in seinen letzten Lebensmonaten die Ermordung seines Sohnes extrem bereut haben soll und sozusagen Perseus auf die Schliche gekommen sein soll. Aber das, selbst wenn es stimmt, hilft es Philipp halt auch nicht mehr. Philipp stirbt, wie erwähnt, im Juni 179 und Persos folgt ihm jetzt auf den Thron. Aber auch das ist kein Knackpunkt erstmal in der römisch-makedonischen Beziehung. Seine erste Amtshandlung war es nämlich, den Frieden und den Freundschaftsvertrag mit den Römern zu erneuern. Fährt einen zunächst Konziliantenkurs mit den Römern. Er fährt auch einen Konziliantenkurs gegenüber der griechischen Welt. Er präsentiert sich dort als milder und versöhnlicher als sein Vater. Er ließ zum Beispiel Verbannte und flüchtige Schuldner, also Leute, die Geld schuldeten und deswegen weggelaufen waren, in ihre Gemeinden zurückkehren. Er verkündete einen generellen Schuldenerlass. Er verkündete in Makedonien eine generelle Amnestie für, wie würden es heute politische Verbrechen nennen, also für Leute, die Majestätsbeleidigungen begangen hatten oder die vielleicht gegen den König intrigiert haben sollen. Das heißt also, er fährt am Anfang wirklich einen sehr, sehr konzilianten Kurs, mehr als sein Vater, und er war erkennbar darum bemüht, seine eigene Stellung in Griechenland und sein eigenes Ansehen in Griechenland zu verbessern, die Position Makedoniens in Griechenland zu verbessern und gleichzeitig aber die guten, wenn auch tendenziell unterschwellig angespannten Beziehungen zu Rom zu behalten und gegebenenfalls zu verbessern. Also nichts an seiner Politik gleich nach der Thronbesteigung schreit Rachekrieg sofort gegen die Römer. Das Problem ist also nicht unbedingt Perseus und es ist noch nicht mal unbedingt Rom. Das Problem ist, um es nochmal aufzugreifen, die römische Politik der Nichtherrschaft in Griechenland, obwohl sie die einzigen sind, die dort herrschen können. Denn in Griechenland brodelt es zu diesem Zeitpunkt und die Situation ist in allen Ecken und Enden der Region sehr angespannt. Auf der Peloponnes, wo der Achaische Bund von Rom als Quasi-Hegemon eingesetzt und bestärkt worden ist, auf der Peloponnes gelingt es diesem Achaischen Bund immer weniger, die Machtbestrebungen einzelner Poleis und einzelner Verbünde sozusagen unter Kontrolle zu halten. Das gilt vor allem für den immer existierenden Konflikt seit dem 4. Jahrhundert zwischen Sparta und Messene. Messene ist eine Polis oder beziehungsweise ein Gemeinwesen, was gegründet worden ist im 4. Jahrhundert, indem man Sparta einen Teil seines Landes weggenommen hat und unabhängig gemacht hat. Die Messener waren so die Heloten Spartas, das heißt diese versklavte Landbevölkerung, die den spartanischen Staat finanziert hat, währenddem die Männer in Sparta nur Krieg geführt haben. Und Sparta hat seit den 370er Jahren versucht, Sparta eben Messene wieder unter seine Kontrolle zu kriegen, um wieder endlich das alte Sparta zu werden. Das ist so das Leitmotiv der spartanischen Außenpolitik und es klappt nie, aber Sparta gibt einfach nicht auf. Und diese Konflikte brodeln immer weiter, sie brodeln auch jetzt wieder. Und der Achaische Bund, der eben fast die gesamte Peloponnes abdeckt, kann das eine Weile lang unter Kontrolle behalten, aber jetzt stößt man an seine Grenzen. Und gleichzeitig kommt es eben auch in der Führungsschicht des Achaischen Bundes zu Spannungen um die Frage sozusagen, wie weit man Rom entgegenkommen soll. Es gibt eine Fraktion, die sagt, römische Interessen trumpfen alles, also wir müssen willfährige Alliierte Roms sein und das durchführen, sonst haben wir keine Chance. Und eine andere Fraktion sagt aber, römische Interessen sind wichtig, aber dort, wo achaische Interessen denen entgegenstehen, müssen wir unser eigenes Ding machen. In diese Spannung war auch die Familie unseres wichtigsten Autoren, nämlich Polybios, involviert. Polybios ist Vater. Und das sollte auch nochmal Konsequenzen für die Familie haben. Ähnliche Konflikte, also spezifische Konflikte um das Maß an Differenz gegenüber Rom, gab es auch in anderen griechischen Regionen, in anderen Bundesstaaten, etwa auch bei den Aetolern. In Kleinasien versuchten Gemeinden oder Politien, die nach 188 zu Rhodos oder zu Pergamon geschlagen worden waren, ihre Unabhängigkeit wieder zu erlangen. Und über all diesen kleineren Konflikten schwebte sowieso die Frage nach der Rolle Makedoniens in Griechenland. Wie weit war Rom bereit, Makedonien gehen zu lassen? Auch hier wieder gleiches Prinzip wie vorher auch. Alle beteiligten Akteure schicken regelmäßig Gesandtschaften nach Rom. Sie fordern vom Senat Klärung und Unterstützung. Die Anekdote, die ich vorhin erwähnt habe, dass der eine Politiker sich darüber beschwert hat, dass Rom sie nicht genug unterstützt, das passiert zu diesem Zeitpunkt. Das war ein Achaier, also ein Vertreter dieser extrem pro-römischen Fraktion im Achaischen Bund. Und das große Versäumnis Roms zu dieser Zeit, wie auch vorher, war, dass man nicht aktiv wurde. Man erließ Entscheidungen, man schickte Nachrichten, man schickte Gesandtschaften kreuz und quer durch die griechische Welt, aber nirgends ging man daran, die Entscheidungen, die man fällte, auch wirklich durchzusetzen oder den Leuten vor Ort zu helfen, sie durchzusetzen, notfalls eben auch militärisch. Rom wollte in Griechenland und im Osten immer noch nicht direkt herrschen und genau diese Widerwilligkeit, direkte Herrschaft auszuüben, führte mittelbar, würde ich sagen, zu einem erneuten Krieg. Denn für die von Rom frustrierten Griechen bot sich eine Alternative, nämlich Perseus. Die Tatsache, dass er von Beginn an seiner Herrschaft versöhnlicher und liberaler als sein Vater agierte, zog viele der griechischen Städte auf seine Seite. Die Aetoler hatten finanzielle Probleme. Wir erinnern uns nochmal kurz an die finanzielle Situation der Aetoler im Kontext mit den Reparationszahlungen an Rom. Die Aetoler brauchten Geld. Rom gab ihnen keines. Wer gab ihnen Geld? Perseus. Perseus begründete freundliche Beziehungen auch zum Achaierbund, der früher immer ein erklärter und dezidierter Gegner Philipps gewesen war. Perseus verbesserte die Beziehungen zu Thessalien, zu Böotien und zu Epirus. Ein Gradmesser seines Ansehens in Griechenland war es, dass Makedonien zu diesem Zeitpunkt wieder zwei Sitze in der sogenannten delphischen Amphiktyonie zugesprochen wurden. Die delphische Amphiktyonie ist eine Versammlung, ein Organisationsgremium, wenn man so will, dessen einzige Aufgabe darin bestand, das Orakel von Delphi zu verwalten, zu administrieren, zu beschützen. Das Orakel von Delphi, also in Mittelgriechenland, ist eines der wichtigsten Heiligtümer, panhellenischen Heiligtümer der griechischen Welt. Das heißt, eines, was wichtig war für alle Griechen, egal wo sie gewohnt haben. Es gab Leute, die reisten von Massilia oder von Spanien oder aus Ägypten nach Delphi, um dieses Orakel zu besuchen. Ein Apollon-Heiligtum, das auf einer Felsspalte errichtet worden ist, in den Bergen in Mittelgriechenland, in Delphi. Also man kann es heute besichtigen, es ist eine fantastische Landschaft, zerklüftete Berglandschaft und in diese Berglandschaft hinein über Jahrhunderte wurden dort Tempel eingezogen und Schatzhäuser mit den Weihgaben der unterschiedlichen Poleis und man sieht auch noch die Überreste des Apollon-Heiligtums. Das ist alles sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also auch der Tourismus-Tipp von heute, unbedingt mal nach Delphi fahren. Und in diesem Apollon-Heiligtum, was eben über einer Felsspalte gebaut worden ist, saß die sogenannte Pythia, also ein Orakel, eine Frau, die in Form von Lyrik sehr komplexe und kryptische Wahrsagungen machte, sagen wir es so. Wie gesagt, sehr wichtiges Heiligtum für alle Griechen, sehr reiches Heiligtum, weil eben alle Griechen, die dahin kamen, Weihgaben mitbrachten, um sich für das Orakel zu bedanken oder Gelübde einzulösen. Und dieses, weil das eben ein panhellenisches Heiligtum war, unterstand es nicht einer Polis oder nicht eine Polis übte Herrschaft dort aus, sondern es ist eines der frühesten Beispiele für eine Art von bundesstaatliche oder föderale Organisation, die Amphiktyonen, eigentlich sozusagen die Umwohner verwalten das Ganze gemeinsam. Und die Tatsache oder die Frage, ob ein politisches Gemeinwesen einen Sitz in der Amphiktyonie kriegt oder nicht und wie viele Sitze, ist immer ein Ausdruck und eine Konsequenz von zwei Dingen. Nämlich erstmal, ist es ein Grieche? Das ist wichtig für die Makedonen, weil die Makedonen ja ursprünglich von den Griechen selbst eher so ein bisschen so als halbbarbarische Bauerntölpel aus dem Norden gesehen wurden, die nicht so richtig griechisch waren, die waren weniger als die Griechen. Und in dem Moment, wo Philipp II. Von Makedonien, also der Vater Alexanders, aber Makedonien zu einer Großmacht machte, begann er eben auch sich in Griechenland zu etablieren und man genehmigte ihm zwei Sitze eben in der Amphiktyonie. Das war so das Zeichen dafür, ja, irgendwie sind die dann doch Griechen. Und dann ist es eben auch die Zahl der Sitze, die entscheidet, die ein Spiegelbild des Ansehens oder des Prestiges von Herrschern oder von Polis in Griechenland ist. Das heißt, die Tatsache, dass Perseus jetzt wieder zwei Sitze in der Amphiktyonie hatte, in diesem Gremium, war ein Ausdruck davon, dass seine griechenlandfreundliche Politik, um es mal so zu nennen, funktioniert hat. Dann kam noch etwas anderes hinzu und das zeigt, wie klug im Grunde Perseus politisch vorging. Er ging ein Bündnis ein mit den Seleukiden, indem er nämlich eine seleukidische Prinzessin heiratete, eine Frau namens Laodikeia. Und das Pikante daran ist jetzt, dass diese Laodikeia natürlich erstmal von Syrien nach Makedonien gebracht werden musste und eine ein Gemeinwesen bot sich an, das zu übernehmen, weil die Seleukiden nach den Bestimmungen des Friedensvertrags von Apamea durften ja nicht mit einer Flotte westlich des Taurusgebirges fahren. Das heißt, sie konnten das nicht selbst machen. Und wer bot sich an, um in dieser Situation auszuhelfen? Rhodos. Eigentlich traditioneller Feind von Philipp dem V. und von Makedonien. Eigentlich auch traditioneller Feind der Seleukiden, aber im Moment, in der Situation, wo wir uns jetzt befinden, zunehmend wie alle anderen griechischen und um Griechenland herum angesiedelten Polis zunehmend ein bisschen so auf der Suche nach einer neuen Orientierung, mal vielleicht auch zunehmend so ein bisschen besorgt darüber, dass die Römer sich offensichtlich nicht zu engagieren bereit sind. Und Rhodos bietet jetzt eben an, eine Flotte zu schicken, die mit sehr großem Aufwand und mit sehr großen Ehren, und alles war prächtig ausgestattet und geschmückt und tolle Schiffe und so weiter, diese Braut eben von Syrien nach Makedonien zu bringen. Das ist ein politisches Symbol. Das ist ein Signal sozusagen der Détente zwischen den Seleukiden und den Antigoniden, sondern auch der Détente zwischen Rhodos und den Antigoniden und den Seleukiden. Das heißt, wenn man das so liest, die Balance der Mächte verändert sich gerade ein bisschen. Hinzu kommt noch, dass eine Tochter von Perseus den König von Bithynien heiratete, Prusias II., der traditionell eigentlich auch eher römerfreundlich war, aber jetzt sozusagen auch hier Anschluss suchte auf die eine oder andere Art an den makedonischen König. Und um das Ganze also mit einem Wort zusammenzufassen, Perseus gelingt es, die traditionelle Rolle Makedoniens in Griechenland als Patron, als Wohltäter, als quasi Krypto-Hegemon wiederherzustellen. Er positioniert sich als Alternative zu Rom in Griechenland und er positioniert sich als Alternative zu Rom außerhalb von Griechenlands, nämlich gerichtet an die übrigen hellenistischen Reiche in Kleinasien und darüber hinaus. Es ist alles, deutet so in die Richtung, dass es ihm gelingt, die Position Makedoniens wiederherzustellen, die Makedonien hatte, bevor dem Krieg zwischen Philipp und den Römern. Auf einer etwas verminderten Ebene, ja, Makedonien ist noch nicht ganz so mächtig wieder wie vorher, aber es deutet doch alles in diese Richtung hin. Und gleichzeitig, und das ist das Bezeichnende, Rom lässt ihn das machen. Rom lässt ihn in Ruhe. Der Freundschaftsvertrag war erneuert worden. Rom äußert keine Einwände oder Missbilligungen seiner Handlungen, zumindest nicht, dass wir es wüssten. Rom, und wenn sie es gemacht hätten oder wenn sie gelegentlich mal Meinung äußerten, dann machen sie es so, wie sie es immer gemacht haben. Sie äußern ihre Meinung und dann machen sie nichts. Ne? Also es gibt kein Eingreifen, es gibt kein klares Signal, dass das alles jetzt genug ist und dass man aufhören solle. Selbst dann nicht, als Perseus eine offene Machtdemonstration vollzieht. Er zieht nämlich mit einem großen Heer, mit einer großen Armee, aber in friedlicher Absicht. Also es geht ihm nicht darum, etwas zu erobern. Aber er geht nach Delphi, um das Orakel zu befragen. Und er geht aber nicht alleine oder mit einer kleinen Retinue an Begleitern, sondern er geht mit seiner gesamten makedonischen Armee dahin. Und wenn wir uns angucken, sozusagen, was später im Krieg mobilisiert werden kann, was die makedonische Armee zu diesem Zeitpunkt ausmacht, das sind 30.000 bis 40.000 Soldaten. Er nimmt die, er marschiert mit denen von Makedonien quer durch Griechenland nach Delphi, das ist also eine ziemliche Strecke, um zu zeigen, Makedonien ist wieder wer. Und auch das, was wir jetzt so in ex post und im Wissen, dass es zum Krieg kommt, vielleicht sehen würden als eine bewusste Demonstration, vielleicht sogar eine Provokation, auch das nimmt Rom hin. Man sagt nichts, man macht nichts, wir hören nichts davon, dass Rom sich irgendwie beschwert hat. Und das, obwohl in demselben Jahr, also 174 sind wir, obwohl in demselben Jahr auch in Rom Gerüchte zirkulierten, dass Perseus sogar mit Karthago verhandelte. Also selbst das bringt die Römer nicht dazu, irgendetwas zu machen. Der Senat bleibt ruhig, man begnügt sich mit der Nichtherrschaft in Griechenland, so wie es seit 20 Jahren schlechte Tradition war. Das Ganze ändert sich erst im Jahr 172 vor Christus, und das ist sozusagen das Jahr, wo die Weichen auf Krieg gestellt werden. Und das Interessante ist, das geht weder von Perseus aus, noch von Rom aus, sondern von jemand ganz anderen, nämlich Eumenes von Pergamon. Eumenes von Pergamon, wie gesagt, traditioneller Verbündeter Roms, hat sehr profitiert von den Erfolgen Roms gegen die Seleukiden, Herrscher einer sehr mächtigen Mittelmacht im Westen Kleinasiens. wenn man heute nach Bergama in der Türkei reist und sich das antike Pergamon anschaut, mit der Königsstadt und der Residenz auf dem Berg außerhalb der eigentlichen Stadt, das ist auch heute noch ungeheuer beeindruckend. Ich sage das deshalb, weil ich vor 2 Wochen zum ersten Mal in meinem Leben da war und ich das nie vergessen werde. Das ist wirklich ungeheuer beeindruckend. Der Pergamon-Altar in Berlin ist nur ein minimal kleiner Teil von dem, was diese Stadt wirklich ausgemacht hat. Und dieser Eumenes kommt eben jetzt nach Rom höchst selbst, um Persers vor dem Senat zu denunzieren. Wieso macht er das? Wahrscheinlich, weil er sich von Perseus bedroht fühlte. Wahrscheinlich, weil er beobachtete, Perseus führt Makedonien wieder zu einer quasi hegemonialen Position in Griechenland. Er stärkt seine Armee. Perseus schließt Bündnisse mit den Seleukiden, die traditionellen Feinde der Pergamener. Und er schließt Bündnisse mit Bithynien, eigentlich ein Verbündeter von Eumenes. Man hatte zusammen gegen Antiochos III. Gekämpft im römisch-syrischen Krieg. Aber seitdem war es zunehmend zu Spannungen zwischen Pergamon und Bithynien gekommen. Und mit diesen beiden Rivalen in Kleinasien von Eumenes schließt Perseus Verbindungen, Bündnisse, Heiratsallianzen. Zusätzlich zu seiner Position in Griechenland und zusätzlich dazu, dass die Rhodier offensichtlich diese Heiratsallianz unterstützt hatten. Also auch nochmal ein kleinasiatischer Nachbar von Eumenes, der traditionell eigentlich mit ihm verbündet war oder gute Beziehungen hatte, sich aber zunehmend entfremdet. Das alles muss Eumenes als Bedrohung wahrgenommen haben. Und genau das erklärt er jetzt auch dem Senat in Rom. Er berichtet angeblich, und wir wissen das, also was wir haben, ist eine Rede, die er im Senat gehalten haben soll, die uns Livius überliefert. Aber die Rede wird ihm natürlich angedichtet von Livius. Er berichtet von den Plänen Perseus, von den angeblichen Racheplänen Philipps schon. Er berichtet dann von den Racheplänen von Perseus. Er berichtet von dem Komplott, was zur Ermordung von Demetrius geführt habe. Perseus, der König, so Eumenes, würde nun die Macht seines Königreichs gegen Rom wenden. Er habe für 30.000 Soldaten und 5.000 Reiter Getreide gespeichert, genügend für einen 10-jährigen Krieg. Er habe genug Geld gehortet für 10.000 Söldner, auch für einen 10-jährigen Krieg. Waffen habe er produziert für ein Heer, was dreimal so groß ist. Und das alles würde gewiss in Kürze dann gegen Rom geworfen werden. Ich paraphrasiere das, was Livius sagt. Was der König wirklich sagte, wissen wir nicht. Und was Livius selbst gibt das auch zu. Das ist eine interessante Passage, deswegen würde ich die auch gerne einmal ganz kurz zitieren. Nur im Augenblick konnte niemand mehr wissen, als dass der König im Senatsgebäude gewesen war. Die Verschwiegenheit war so groß, dass nichts über die Schwelle des Senatsgebäudes drang. Als der Krieg schließlich zu Ende war, wurde alles bekannt, was der König gesagt und man ihm geantwortet hatte. Zitat Ende. Das ist jetzt natürlich sozusagen für so vom Standpunkt der Quellenkritik höchst problematisch. Livius dichtet eine sehr ausführliche Rede diesem König an den Leib, basierend darauf, was man sich später erzählt habe, was er gesagt haben soll, obwohl zu dem Zeitpunkt, wo er es gesagt hat, keiner da war und man es bewusst offensichtlich geheim gehalten hat. Das ist alles natürlich sehr, sehr schwierig. Ich erzähle erstmal den Rest. Perseus hat natürlich mitbekommen, dass das Eumenes Gesandte geschickt hat. Perseus hat ebenfalls Gesandte geschickt, die im Senat aufgetreten sind und Perseus verteidigen sollten. Sie konnten aber gegen den von Eumenes aufgestachelten Senat nichts einwenden. Und mit den Pergamenern und den Makedonen waren quasi alle anderen Staaten der Ägäis in Rom auch diplomatisch vertreten. Alle hatten wieder Gesandtschaften geschickt. Die Rhodier waren besorgt darüber, dass Eumenes sie auch denunziert haben könnte. Man wusste ja nicht, was er gesagt hat. Das heißt, die Rhodier waren sehr besorgt darüber. Die übrigen griechischen Delegationen waren auch nicht begeistert von dem, was Eumenes gesagt hat, weil er auch noch sozusagen betont haben soll, dass die Griechen sich immer mehr auf die Seiten des Perseus schlagen. Das bringt sie natürlich das rückt sie in ein schlechtes Licht bei den Römern. Aber wie gesagt, der Senat scheint von der Rede sehr beeindruckt gewesen zu sein von Eumenes und von diesem Zeitpunkt an auf mehr oder weniger auf Konflikt aus gewesen zu sein. Die übrigen griechischen Delegationen und nicht griechischen Delegationen sind dann auch wieder abgereist. Die makedonischen Gesandten kamen zurück zu Perseus und berichteten ihm, Rom würde nun für einen Krieg rüsten und Perseus entschied sich dann daraufhin selbst für den Krieg zu rüsten. Eumenes hatte also sein Ziel erreicht, aber auf Kosten seines Ansehens bei den Griechen. Er spielte eine Rolle, die man ihm übel nahm, weil man sah, dass er einen Krieg produzieren wollte. Und das ist nochmal interessant, weil auf der Rückreise nach Kleinasien besuchte Eumenes auch Delphi, also man tat das einfach häufig in der Antike, und in Delphi wurde er um ein Haar Opfer eines Attentats. Er zog gerade auf der Feststraße von Delphi zum Heiligtum. Wie gesagt, das ist im Berg gelegen. Das heißt, diese Feststraße, die schlängelt sich so ein bisschen in den Berg. Es kommt immer wieder zu sehr engen Kurven, wo man stehen bleiben muss. Und er wurde, es ist alles in einem sehr hügeligen und auch steilen Gelände. Und bei dieser Prozession zum Heiligtum wurde er dann von oben von Unbekannten mit Steinen beworfen und schwer verletzt. Also er blieb wirklich schwer verletzt am Boden liegen. Und um ein Haar wäre er gestorben. Man konnte ihn noch retten, aber für eine Weile war auch nicht ganz klar, ob er überhaupt noch leben würde in der griechischen Welt. Und in diesen beiden Zusammenhängen, also der Rede des Eumenes, den Gründen oder beziehungsweise den Argumenten, die er dem Senat präsentiert hat, und seinem Attentat, gibt es ein ganz spannendes Dokument, was ich auch noch erwähnen möchte, nämlich einen Brief, den der römische Befehlshaber im dritten makedonischen Krieg an die Amphiktionen, also an die Versammlung, die das Orakel von Delphi verwaltete, geschickt hat, um den Krieg gegen Perseus zu begründen. Das ist ganz interessant, weil erstmal spannend ist, dass die Römer sich überhaupt bemüßigt fühlen, offensichtlich eine PR-Kampagne zu fahren. Sie versuchen, den Krieg offensichtlich vor einem griechischen Publikum zu rechtfertigen, weil Delphi der Ort ist, wo man Sachen präsentiert, die für alle Griechen gemeint sind. Und in dem Brief steht drin, also der römische Feldherr fordert die Amphiktionen auf, den Brief als Inschrift zu publizieren und öffentlich auszustellen. Und das wurde auch gemacht, denn die Inschrift wurde in Delphi gefunden. Sie ist bis heute erhalten, in Teilen. Sie ist ein bisschen lückenhaft. Sie lässt sich aber gut rekonstruieren, weil sie sich eben recht viel überschneidet mit den Anschuldigungen, die Livius auch erwähnt hat. Und die Liste sozusagen der Vorwürfe oder der Kriegsgründe, die Rom erwähnt in dieser Inschrift, sind: Perseus hat seine Eide gegen Rom verletzt, was er nicht getan hat. Er hat Krieg gegen die Thraker geführt, was jetzt sehe ich nicht, wieso er das nicht hätte tun sollen. Rom sagt, die Thraker seien mit Rom verbündet gewesen, aber es ist umstritten. Er habe Gesandte umbringen lassen und er habe ein Attentat gegen den Senat geplant und er habe das Attentat gegen Eumenes durchgeführt. Und er habe Krieg geplant und so weiter. Das heißt, das sind so die, man bringt dieses Attentat, was faktisch stattgefunden hat gegen Eumenes, führt man auf ihn zurück, obwohl es halt nicht klar ist. Ne? Und ich habe erwähnt, die Position des Eumenes war jetzt nirgends mehr so gut. Es gibt auch andere Leute, die ein Interesse daran haben könnten, ihn umzubringen, als nur Perseus. Dieses Rechtfertigungsschreiben der Römer, was eben adressiert war an alle Griechen, wirkten weniger wie jetzt ein konkretes diplomatisches Zeugnis, als vielmehr eine krampfhafte Suche nach allen möglichen Gründen, um zu rechtfertigen, dass man diesen Krieg begonnen hat. Also es wirkt alles so ein bisschen Ex-Post-Rechtfertigung und hier sind 100 Gründe, wieso Perseus böse war. Aber eben die römische Sicht auf das Attentat gegen Eumenes, das auch Livius erwähnt, wird eben hier auch diplomatisch verewigt. Deswegen erwähne ich das einmal kurz. Das heißt, die Zeichen stehen alle auf Sturm. Krieg ist am Horizont. Zunächst passiert aber erstmal wieder nichts. Ne? Rom schickt auch hier wieder, Rom nutzt jetzt die nächsten Jahre, so Plural Jahre, erstmal um eine Art von PR-Kampagne zu fahren. Also der gleiche Kontext, in dem auch diese Inschrift in Delphi steht. Man schickt zum Beispiel Gesandte in die Bundesversammlung der Achaier, wo sie davor warnen, eine Allianz mit Perseus einzugehen, weil das in Rom als gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung betrachtet werden würde. Man schickt auch Gesandte an andere griechische Staaten in dieser Zeit, um eben die römische Position deutlich zu machen. Die Volksversammlung in Rom beschließt im Frühjahr 171 zwar den Krieg, also man erklärt Makedonien den Krieg, aber zwei Punkte. Erstens, es dauert noch viele Monate, bis eine Armee losgeschickt wird. Und zweitens, die Kriegserklärung der Komitien, also der Volksversammlung, ist bemerkenswert formuliert. Es werde Krieg geben, sagt man, außer Perseus leiste Wiedergutmachung. Das heißt, selbst die Kriegserklärung ist im Grunde konditionell. Und das bringt uns zu einer ganz spannenden Frage. Wieso führt Rom jetzt auf einmal Krieg? Man sagt, es wird Krieg geben, außer Perseus leistet Wiedergutmachung. Aber was wollte Rom eigentlich von ihm? Was waren die Motive für den Krieg? Was waren die Gründe? Und hätte Perseus etwas tun können, um diesen Krieg jetzt noch zu stoppen oder nicht? Und das ist etwas, wo es natürlich viel Debatte auch gibt in der Forschung, weil es halt eine Frage der Interpretation ist. Wir haben die römische Sicht, die ist ganz klar in dieser Inschrift von Delphi und bei Livius dargestellt. Die Römer sind unschuldig, sie wehren sich nur gegen Perseus, der ist böse und so weiter. Historisch betrachtet ist die Sache natürlich ein bisschen schwieriger, denn Perseus waren keine Verletzung des Amicitia-Verhältnisses zu Rom vorzuwerfen. Er hatte nichts gemacht, so wirklich, was dagegen verstoßen hätte. Das Motiv der Furcht vor einem möglichen Angriff, eines Rachekrieges des Perseus, ist auch nicht überzeugend. Es gibt wenig Anzeichen dafür, dass er das wirklich geplant haben sollte. Eine zweite These ist es, dass den Senatoren darum gegangen sei, bewusst einen Krieg vom Zaun zu brechen, weil Krieg gleichbedeutend war mit Aussicht auf Sieg, mit Prestige und Beute, also wieder mehr so ein innenpolitischer Aspekt, ne? Also der Krieg als Symptom der aristokratischen Konkurrenz im Inneren Roms. Das kann sein, das kann man so sehen. In späteren Zeiten war es teilweise auf jeden Fall so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich in diesem spezifischen Kontext die Erklärung zum Krieg gegen Perseus wirklich leistet. Und vor allem muss man sich auch fragen, sind solche Argumente im Senat wirklich stichhaltig zu diesem Zeitpunkt, wo der Senat noch ein bisschen anders funktioniert als in der späten Republik? Also die entscheidenden Senatoren sind Leute, die ihre Karriere eigentlich schon hinter sich haben, die Konsularen. Ne? Also die, die schon Konsul waren, die jetzt so die Elder Statesmen sind und ihre Meinung zuerst sagen dürfen, das sind die, die solche Sachen im Grunde entscheiden. Nicht unbedingt die jungen Karrieristen, die unbedingt noch einen Krieg brauchen. Das ist auch in der späten Republik nicht anders. Also Caesar ist ja das berühmteste Beispiel für einen Politiker, der einen Krieg anfängt, weil er einen Krieg braucht, um Karriere zu machen. Aber er fängt den Krieg an, eigenmächtig, nicht der Senat. Und er tut es sozusagen sogar gegen die Aufforderung des Senates. Und in diesem Fall ist es aber so, dass der Senat und das Volk den Krieg erklärt. Das heißt, die Situation ist ein bisschen anders und man kann das nicht unbedingt gleichsetzen. Eine andere These, die William Harris mal geäußert hat, ist, dass es dem Senat gar nicht um Krieg gegangen ist. Der Senat wollte gar keinen Krieg, sondern was der Senat wollte, war ein PR-Erfolg. Man war aufgestachelt von Eumenes' Warnung bezüglich Perseus' Beliebtheit in Griechenland und man wollte Perseus einen Schuss vor den Bug setzen. Man wollte ihn also öffentlich zur Ordnung rufen, ihn demütigen und die römische Hegemonie demonstrieren, indem man ihm zwang, klein beizugeben. Und wenn man sich diese Lesart zu eigen macht, rechneten die Senatoren nicht unbedingt damit, dass Perseus kämpfen würde, sondern sie rechneten damit, sie haben sich jetzt dafür entschieden, sie haben die Kriegserklärung vom Volk genehmigen lassen, eben mit diesem Hinweis, Krieg kann vermieden werden, wenn er Wiedergutmachung leistet. Und was es ihnen gegangen wäre, wäre eben das öffentliche Eingeständnis von Philipp, okay, ich höre auf, die Römer haben recht, es tut mir leid, sorry. Und man kann dann auch diese Gesandtschaft, diese komische Phase der Drôle de Guerre quasi zwischen 172 und 170, 69, wo keine Kriegshandlungen stattfinden, sondern die Römer Gesandtschaften nach Griechenland schicken, kann man interpretieren als ein Bestreben, eine Öffentlichkeit herzustellen für diesen Krieg. Vor dieser Öffentlichkeit muss dann Philipp quasi öffentlich klein beigeben, ne? Also dass das das eigentliche Ziel gewesen sei. Das ist jetzt a priori nicht unwahrscheinlich. Es hat gewisse Argumente für sich. Unabhängig davon, ob es wahr ist oder nicht, also ignoriert, also beziehungsweise selbst wenn wir akzeptieren, dass das sozusagen die Erklärung ist, dann wäre es aber eine gehörige Fehlkalkulation auf der Seite des Senates gewesen, denn es hätte ignoriert, dass Philipp V. in einer identischen Situation auch schon lieber gekämpft hatte, als klein beizugeben. Und es gibt keinen guten Grund anzunehmen, dass sein Sohn nicht genauso handeln sollte. Das sagt aber, wie gesagt, wenig jetzt über die Plausibilität der Theorie aus. Es kann schlicht sein, und es wäre auch nicht das einzige Mal, dass der Senat sich verkalkuliert hatte. Sicher erscheint mir jedenfalls, dass die Senatoren in Perseus' Politik durchaus eine gewisse Gefahr sahen. Nicht unbedingt eine kurzfristige Gefahr, dass er einen Krieg gegen Rom beginnen würde, sondern eine mittelfristige Gefahr, dass Makedonien wieder zu seiner alten Hegemonialstellung zurückfinden würde und wieder erstarken würde. Und aus Sicht des Senates konnte das nicht angehen. Der Senat, und das ist die römische Sicht darauf einfach, Rom hatte gesiegt. Und indem Rom gesiegt hatte und Makedonien zur Unterwerfung gezwungen hatte, wurde eine staatliche Hierarchie hergestellt. Rom war der Sieger. Rom war die Supermacht und Makedonien war der Unterlegene. Das heißt, diese relative Hierarchie war festgeschrieben. Makedonien konnte dann eben aus böhmischer Sicht nicht wieder zu einer auch nur ansatzweisen Parität wieder zurückfinden, also zu seiner alten Hegemonialstellung, weil das eben der römischen Sicht der Welt widersprochen hätte. Ne? Einmal gewonnen, immer gewonnen. Es kann also gut sein, dass die Kriegserklärung in den Komitien so formuliert war, um Perseus vor die Wahl zu stellen, sich entweder öffentlich zu unterwerfen und damit öffentlich diese relative Hierarchie zu akzeptieren oder aber Krieg zu riskieren und zerstört zu werden. Und der Senat davon ausging, dass Perseus die erste Option wählen würde, also sich unterwerfen würde. Das hat er nicht getan. Wenn wir diese These akzeptieren, ist das eben die Fehlkalkulation des Senates. Und am Ende kam es eben auch dazu. Also genau diese Situation stellte sich an. Perseus entscheidet sich letztlich dafür, noch einmal einen Krieg zu riskieren, anstatt sich öffentlich zu unterwerfen. Er tut allerdings viel dafür, um den Krieg noch zu verhindern. Also Perseus bietet den Römern ein neues Bündnis an, eine Erneuerung des Friedensvertrages an, fügt aber hinzu, dass er den Vertrag von 100, dass er die früheren Friedensverträge zwischen Rom und Makedonien revidieren wolle, ne? Also dass er da Sachen verändern wolle oder sie sogar für nichtig erklären wollte. Andere Handlungen kann man auch als eher feindlich interpretieren. Also er verweist zum Beispiel an eine römische Gesandtschaft des Landes, die mit ihm verhandeln sollte. Rom fordert daraufhin alle Makedonen auf, Rom innerhalb von 30 Tagen zu verlassen. Und ab diesem Zeitpunkt ist der Krieg eben auch nicht mehr abzuwenden. Ne? Es kommt zu ersten römische Truppen werden nach Griechenland verschifft. Übrigens haben sich zum Transport der Legionen über die Adria haben sich Rhodos und Karthago bezeichnenderweise angeboten, um Rom zu unterstützen. Beide Städte aus unterschiedlichen Gründen waren ja Verbündete Roms und leisteten oder boten eben hier wie gute Verbündete eben ihre Dienste an. Also bezeichnend, dass auch Karthago damit machen wollte. Und Legionen wurden eben nach Griechenland transportiert und es kam zu ersten Gefechten in Thessalien, die Römer verloren haben. Und also erste makedonische Erfolge. Perseus bietet noch einmal Frieden an. Er schickt eine Gesandtschaft, die um Frieden bittet, die den Vertrag von Philipp mit Rom erneuern wollte. Er bot sogar an, strittige Städte evakuieren zu wollen und er bot sogar freiwillig an, eine Entschädigungszahlung zu leisten. Die Römer lehnten das ab, weil sie auf einer bedingungslosen Kapitulation bestanden und dieser Prozess wiederholte sich noch ein paar Mal. Also immer wenn Perseus einen kleinen Erfolg davontrug, bot er Frieden an und er erhöhte jedes Mal sein Angebot von Entschädigungszahlung. Er wurde aber jedes Mal abgewiesen. Das ist auch interessant, weil es gibt so ein leichtes Paradoxon da, weil es gibt, also man könnte annehmen, dass Perseus erfolgreicher in seinen Friedensbemühungen gewesen wäre, wenn er verloren hätte, die erste Schlacht. Rom kann, das sagt auch Polybios, als der nicht so ganz neutrale, aber sehr kluge Beobachter, Rom konnte durchaus im Sieg großzügig sein, aber in der Niederlage war Rom immer erbarmungslos. In der eigenen Niederlage. Das heißt, wenn Rom gewinnt, kann man sagen, okay, wir sind nett. Wenn Rom aber am Anfang verliert, und dann einen Frieden angeboten bekommt, wo Rom selbst in der Position des Unterlegenen ist, da kennen sie kein Pardon. Das machen sie nie. Wir denken nochmal zurück an den Zweiten Punischen Krieg, Schlacht bei Cannae, all die anderen Schlachten, Rom. Jede andere Stadt hätte kapituliert, Rom nicht, weil in der Niederlage sind sie unerbittlich. Und das kann man auch hier wieder so ein bisschen beobachten. Ne? Wenn Rom das erste Gefecht in Thessalien gewonnen hätte und Philipp Perseus hätte Frieden angeboten, das hätte vielleicht geklappt. Vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass das Ziel des Senates gar nicht wirklich der Krieg war, sondern der PR-Erfolg. Das wäre im Grunde genau richtig gewesen. Aber dadurch, dass die Römer die erste Schlacht verloren haben, wird es anders und jetzt ist Rom sozusagen in seinem typisch römischen Kriegsmodus. Wir gewinnen das jetzt gut. Das ist nicht meine These, das hat Nathan Rosenstein hat das einmal aufgeführt und das finde ich eigentlich ganz, ganz überzeugend. Die Kriegshandlungen selbst sind relativ schnell erklärt. Es kommt zu einer Entscheidungsschlacht wieder, nämlich der Schlacht von Pydna im Jahr 196. Perseus kämpft nicht alleine. Griechenland war, wie gesagt, am Brodeln insgesamt und Rom hatte nicht das beste Ansehen. Also recht viele Städte und Gemeinwesen in Griechenland traten auf die Seiten des Perseus und kämpften gegen Rom oder stellten sie oder unterstützten Rom zum Beispiel, zumindest nicht. Das gilt sowohl für die Bundesstaaten wie auch für Illyrien. Illyrien und Epiros, die beide auf makedonischer Seite eintraten, aber keine so große Rolle spielten, weil sie schnell gegen die Römer unterlagen. Der Krieg sieht erstmal nicht schlecht aus für Perseus, bevor es im Sommer 169 dann eben zur Schlacht vor. Bei Pydna kam einer makedonischen Hafenstadt westlich der Chalkidiki. Und die Schlacht bei Pydna, genauso wie die Schlacht bei Kynos Kephalai 30 Jahre vorher, ist bekannt geworden als eine typische Schlacht der makedonischen Phalanx gegen die römische Legion. Die Heere waren ungefähr gleich stark. Schätzungen gehen von circa 40.000 Mann auf römischer Seite aus und 40.000 Mann auf makedonischer Seite. Davon waren auf makedonischer Seite knapp 25.000 Mann in der Phalanx. Das heißt, das war der Kern der makedonischen Armee. Das waren auch die makedonischen Vollbürger, die Elite, die eben in der Phalanx kämpfte. Rom kämpfte auch hier, genauso wie bei Magnesia Meander und bei Kynos Kephalai, mit Elefanten, bezeichnenderweise. Perseus nicht. Und die Schlacht ist im Grunde schnell erzählt, weil es passiert ein bisschen das Gleiche wie bei Kynos Kephalai, obwohl diese Schlacht hier, also bei Pydna, die war gewollt, die war geplant, beide Heere bewegen sich aufeinander zu und man steht in, die Front verläuft von Norden nach Süden, die Römer stehen im Westen. Und also die Front der Römer schaut in Richtung Osten auf die Ägäis hin und die Römer stehen mit dem Rücken zu einer Bergkette, zu einer Hügelkette. Die Makedonen stehen im Osten mit dem Rücken zum Meer, zur Ebene und zur Küste. Und man muss jetzt dazu sagen, nochmal zur Erinnerung, die makedonische Phalanx besteht ja ist diese Schlachtordnung 16 Reihen tief, das heißt 16 Mann stehen hintereinander in einer Linie. Alle bewaffnet mit einem riesigen Speer, mit einer riesigen Lanze, der Sarisse, die so um die 5, 6, 7 Meter, je nachdem wie man sie rekonstruiert, lang gewesen sein soll. Und die musste beidhändig geführt werden, hatten ansonsten relativ wenig Rüstung, relativ wenig Schutzausrüstung und man führte zwar so ein langes Messer bei sich oder ein Schwert, aber man war im Nahkampf eingeschränkt. Und diese lange Lanze war eben die Hauptwaffe dieser Phalanx. Die ersten Reihen hielten sie alle nach vorne, und die hinteren Reihen hielten sie so in unterschiedlichen Winkeln aufrecht. Also es sah aus wie ein gepanzerter Igel, der auf die römische Reihe zubewegte. Und das war eben eine im Allgemeinen sehr, sehr, sehr erfolgreiche Taktik, mit der Alexander der Große die Welt erobert hatte. Nur in den Kriegen mit den Römern hatten sie immer Probleme damit. Auch hier ist es so, dass die Phalanx erst einmal sehr effektiv ist. Paulus selbst soll, also der Befehlshaber der Römer, Lucius Aemilius Paulus, soll selbst später in seinem Leben Freunden immer erzählt haben, er habe nie so viel Angst gehabt wie bei der Schlacht von Pydna, als er zum ersten Mal die Phalanx sah, wie sie auf ihn zukam. Und die römische Legion wird erstmal zurückgedrängt. Das Problem ist jetzt, wenn die römische Legion zurückgedrängt wird im Zentrum, die weichen nach hinten. Und sie stehen ja aber mit dem Rücken zu einer Hügelkette. Das heißt, je erfolgreicher die Phalanx ist, desto mehr bewegen sich die Römer auf diese Hügelkette zu, desto unebener wird das Gelände. Und wenn die Phalanx etwas nicht leiden kann, dann ist es unebenes Gelände. Sie funktioniert sehr gut auf Ebenen, wo es flach ist. Sie funktioniert sehr schlecht in hügeligen oder bergigen Gelände. Und genau das passiert jetzt auch hier. In dem Maße, wie die Phalanx nachstößt und dann immer mehr in Richtung dieses Berges, dieser Bergkette geht, entstehen immer mehr Lücken in der Formation, weil es einfach für gut gedrillte Soldaten schwierig ist, diese geometrische Formation zu halten, vor allem auf unebenem Gelände, wo man Steinen ausweichen muss, wo Felsblöcken im Weg stehen und so weiter. Das heißt, die Formation beginnt zu driften, sie beginnt so ein bisschen auseinander zu brechen und Lücken aufzuweisen. Und genau in diese Lücken stoßt jetzt Paulus und stoßen die Legionen vor. Wir hatten in der Folge zum Zweiten Punischen Krieg und auch heute schon kurz die Schlacht bei Ilipa erwähnt. Das ist deswegen wichtig, weil es gibt ja Africanus bei Ilipa, die Armeen oder vor Ilipa seine Armeen so gedrillt hatte, dass sie wirklich flexibel geworden sind. Es ist noch nicht die Kohortenlegion von Caesar, aber Scipio hat seine Legionen so gedrillt, dass die Untereinheiten, die sogenannten Manipel, jetzt auch zu flexibel einsetzbaren Teileinheiten wurden. Das heißt, nicht nur eine Linie, die sich starr nach vorne oder nach hinten bewegt, sondern diese Linie besteht aus Manipeln und einzelne Manipel Das sind so um die 200 Soldaten oder zwei Manipel, die man zusammenfasst. Das ist dann später sozusagen der Nukleus der Kohorte, können bewegt werden als Untereinheiten, ne, die man halt wirklich steuern kann. Das war vorher nicht der Fall. Das geht durch den Drill, den Scipio Africanus eingeführt hat, geht das. Und genau das macht Emilius Paulus hier auch. Er schickt immer wieder einzelne Manipel, also so kleinere Einheiten von 200 Mann, dorthin, wo er Lücken in der Phalanx sieht. Die Soldaten, die römischen Legionäre, dringen in diese Lücken ein und dann stehen sie quasi inmitten, so zwischen zwei Blöcken der Phalanx mit ihren kleinen Schwertern und mit den großen Schilden und sie massakrieren alles, was ihnen in den Weg kommt. Die Phalangiten können sich nicht gut wehren, weil sie nur diese riesige Lanze haben, die sie mit zwei Händen führen, die sie teilweise zwischen ihren Vordermännern ja durchschlängeln müssen, damit sie nach vorne ausgerichtet ist. Das heißt, die Phalangiten lassen die Lanzen fallen, sie versuchen sich mit Messern zu wehren, aber sie haben keine Rüstung, sie haben keine Schilde, sie haben keine Schwerter und vor einem steht ein schwerbewaffneter Legionär mit Kettenhemd und Helm und riesigem Schild und einem Gladius. Und das ist der Moment, wo das Desaster beginnt. Die Phalanx bricht auseinander. Immer mehr römische Legionäre stoßen in diese Lücken vor. Die Phalanx bricht vollkommen. Dazu kommt noch, dass die römische Kavallerie die Kavallerie von Perseus geschlagen hat und jetzt auch nochmal angreift. Und das Ganze ist eben ein Desaster für die Makedonen. Perseus sieht, dass es ein Desaster ist und er flieht. Er benutzt als Ausrede, dass er schnell noch in die Stadt Pydna gehen muss, um ein Opfer für Herakles darzubringen, damit alles wieder besser wird. Aber in Wirklichkeit flieht er natürlich mit den Resten seiner Kavallerie. Und die Phalanx wird zu einem guten Teil massakriert. Also die makedonischen Verluste bewegen sich irgendwo so bei wahrscheinlich der Hälfte, die getötet werden, inklusive der Königsgarde, die besonders prachtvoll ausgestattet ist. Und angeblich, und da muss man wieder vorsichtig sein, aber angeblich, Livius und Plutarch beschreiben das, sollen die Römer insgesamt weniger als 100 Mann verloren haben gegen 20.000 Verluste, Tote auf makedonischer Seite. Das also mit einer Prise Salz. Laut Plutarch soll das Wasser nach der Schlacht noch am nächsten Tag rot von Blut gewesen sein. Aber das sind immer so diese etwas poetischen Einschübe. Perseus flieht, aber er sieht, dass es quasi keinen Ausweg mehr gibt und wenig später ergibt er sich Lucius Aemilius Paulus. Er gerät in Gefangenschaft und er wird dann auch 167, als Aemilius Paulus seinen Triumph in Rom feiert, wird er im Triumph präsentiert. Er muss in Ketten vor dem Wagen des Feldherrn gehen und er stirbt dann auch wenige Tage später. Aemilius hatte auch für den Triumph die makedonische Flotte mitgebracht nach Rom. Also er lässt die gesamte makedonische Flotte, so wie es sie eben gab, die war nicht besonders groß. Wir erinnern uns auch wieder, nach dem zweiten makedonischen Krieg musste Philipp V. seine Flotte aufgeben. Er durfte 5 Schiffe oder 6 Schiffe behalten und sein Flaggschiff. Das ist eine sogenannte 16er, also die Kriegsschiffklassen sind nach der Anzahl der Ruderer pro Ruderreihe benannt. Das heißt, also nicht 16er heißt nicht, dass es 16 Ruderreihen gibt, sondern dass 16 Leute in einer Ruderreihe sitzen, unterschiedlich konfiguriert. Das ist eine große Debatte darüber, wie das wirklich ausgesehen hat. Aber eine 16er ist ein großes Schiff. Und diese königliche 16er, das ist ein ganz wichtiges Element in hellenistischer Herrschaftsrepräsentation. Das Flaggschiff der Könige ist immer besonders prächtig und prunkvoll. Das spielt eine große symbolische Rolle. Und das hatte man Philipp gelassen, weil er noch König war, Philipp V., also braucht er auch ein Flaggschiff. Perseus wird jetzt gestürzt, das Königtum wird abgeschafft und Aemilius Paulus nimmt eben die 16 und alle anderen Schiffe mit. Die anderen Schiffe werden im Hafen von Ostia in Sichtweite Roms verbrannt, als Aemilius Paulus wieder ankommt. Aber die 16, die behält er, mit der fährt er selbst nämlich also quasi als vorgelagerter Triumphzug den Tiber hinauf und fährt damit in Rom ein, bevor er seinen Triumph feiert. Ne? Und auf den Decks der 16 werden dann eben die ganzen Waffen und Luxusgüter des Königs aufgehäuft und zur Schau gestellt. Und das Schiff war, also wie gesagt, das war das Flaggschiff seines Vaters. Vielleicht sogar, es gibt Überlegungen, dass es sogar noch älter gewesen sein könnte und dass es in Wirklichkeit das Flaggschiff von Demetrius Poliorketes gewesen sein soll. Was aber das ist ein Schiff, was in der Antike sehr berühmt war. Das hätte aber bedeutet, dass dieses Holzschiff da zu diesem Zeitpunkt über 120 Jahre alt gewesen sei. Das halte ich für nicht so ganz wahrscheinlich nach allem, was wir wissen über die Lebensdauer antiker Schiffe. Jedenfalls Die Schlacht ist die entscheidende Schlacht. Der Krieg ist damit vorbei. Perseus, der König, ist in Gefangenschaft. Und jetzt haben wir die Situation wieder, dass Rom vor der Frage steht, was machen wir denn jetzt eigentlich?